Und das kann man eigentlich auf verschiedene Inhaltsbereiche beziehen. Das sind einmal die Neurowissenschaften. In den Sportwissenschaften geht es dann sehr, sehr viel auch um die Bewegung, Bewegungswissenschaften an sich. Das heißt auch, sich über das Muskel-Skelett-System sich mehr Informationen anzueignen. Oder im Trainerbereich ist noch das fasziale System, fasziale Strukturen. Und dieses Wissen hilft jedem Trainer und Therapeuten am Ende, andere Übungen auszuwählen und das Training anders auch zu gestalten. Das ist der einzige Grund, warum man sich überhaupt Wissen aneignen kann oder sollte, damit man anders über bestimmte Inhalte nachdenkt und auch andere Übungen auswählt.
Willkommen zum Podcast Flexible Gespräche, der Podcast mit Christina Sergeiva.
Hi.
Hi, Christina.
Schön, dass ich hier sein darf. Und erzähl erstmal ganz kurz, wer du bist und wo man dich demnächst treffen kann.
Okay. Beziehungsweise die Einleitung da, die Frage war, wer man ist, was man macht hat, welchen Werdegang man da durchlebt hat,
ja,
ist immer eigentlich recht herausfordernd, weil man
so genau werden wir darüber noch sprechen.
Okay, sehr gut. Dann vielleicht einfach kurz zu meiner Person.
Genau.
David Hilmer, Sportwissenschaftler, Personal Trainer hier in Hamburg. Deshalb schön, dass du auch den Weg nach Hamburg gemacht hast und wir hier gemeinsam die Podcast-Episode aufnehmen können. Ich bin neben den Sportwissenschaften und dem Personal Trainer bin ich jetzt seit 4 Monaten Papa. Das ist so eine weitere Aufgabe, die dazu gekommen ist. Aber hauptsächlich hier vor Ort in Hamburg tätig. Und mich hat es über Umwege wieder zurück nach Hamburg verschlagen. Ich war nämlich in Köln, habe Sportwissenschaften studiert und dann aber irgendwann mit meiner Partnerin entschieden, sowohl Geschäftspartnerin als auch private Partnerin, dass wir unseren Lebensmittelpunkt gerne hier in Hamburg aufbauen wollen. Und das hat uns hier nach Hamburg gebracht und da bin ich vor allem für die inhaltliche Umsetzung auf der Trainingsfläche verantwortlich, wo wir im Personal Training, nämlich hier in dem Studio, auch gerade in Altona sind, wo ich für die Umsetzung verantwortlich bin. Sie ist so ein bisschen eher der strategische Kopf im Hintergrund, der alles ausrichtet von unserem Unternehmen her. Und gleichzeitig sind wir neben der Personal Training Tätigkeit hier auf der Fläche, sind wir mit unserem Unternehmen noch im Fortbildungsbereich aufgestellt, sodass wir da Trainer und Therapeuten begleiten. Genau.
Ja. So das, wie mich irgendwann.
Genau, stimmt. Also ich hatte gerade, als wir uns zu Beginn gesehen haben, wie viele Jahre ist es her?
Das war, ich denke, 2020 oder so.
Na, guck mal.
Ich weiß nicht, ob vor Corona oder danach, nach Corona eigentlich, oder während vielleicht.
Ja.
Also ja, ich habe ja 2 Stufen von neurozentriertem Training bei dir gemacht. Erste Stufe war super, bei der zweiten Stufe habe ich verstanden, okay, das ist ein bisschen zu viel. Ich brauche erst eine Pause. Aber ich komme irgendwann zu.
Aber cool, weil das war ja genau dieser Inhaltsbereich, wo es irgendwie darum ging zu sagen, funktionelles Training hat sich irgendwie etabliert. Zumindest, also immer noch in meinen Augen eine missverstandene Thematik häufig, zumindest für diejenigen, die nur davon gehört haben und sich nicht intensiv mit auseinandergesetzt haben. Und bei dir war es ja diese geniale Schnittstelle, dass du sowieso schon in diesem Bereich tätig warst, mehr Informationen zu erhalten hast und dann irgendwie die Kopplung herzustellen. Was macht man jetzt mit den klassischen bewegungswissenschaftlichen Inhalten in Kombination mit neurowissenschaftlichen Inhalten? Und deshalb mega cool, dass du dich da durchgearbeitet hast.
Das war super.
Und heute auch sagen konntest.
Ja. Wie funktioniert das bei euch, wenn ich fragen darf, natürlich? Also du hast erwähnt, ihr seid mit deiner Frau?
Freundin, Frau.
Freundin, Frau, Partnerin, Geschäftspartner und privat seid ihr Partner. Also wie funktioniert das bei euch? Versteht ihr da euch gut?
Ja.
Kannst du da ein bisschen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass, weil ich bin eher der Typ, ich würde ihr teilen, das Private und das Geschäftliche. Wie funktioniert das bei euch?
Ja, ich glaube, der Glücksgriff ist einfach, dass wir aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen. Also, dass sie hat zwar auch im Bachelor Sportwissenschaften oder nicht Sportwissenschaften, sondern Sportmanagement studiert und im Master sich dann spezialisiert, aber auf Strategieberatung, weg vom Sport.
Okay.
Und das ist genau auch den Part, den sie halt in unserem Unternehmen übernimmt, neben der strategischen Planung halt noch das gesamte Marketing aufzuziehen. So, das ist etwas dafür in interessiere ich mich zwar, aber wirklich tagtäglich damit zu arbeiten, hätte ich überhaupt keine Lust zu. Und genauso geht es ihr wahrscheinlich andersrum, genau in den Bereichen oder Inhalten, die wir jetzt in der Lehrtätigkeit oder auf der Trainingsfläche umsetzen, die interessieren sie, aber damit irgendwie tagtäglich zu arbeiten, hätte sie auch keine Lust drauf.
Okay.
Und deshalb ist es eigentlich nicht nur auf dem Papier so ein ganz guter Match, sondern es funktioniert auch sehr, sehr gut, dass jeder einfach weiß, jeder hat seine Verantwortungsbereiche und da hat man aber auch den passenden Ansprechpartner, dass man sich blind drauf einfach vertrauen kann.
Das ist, glaube ich, sehr wichtig, Vertrauen. Also ihr habt euch entschieden, ihr vertraut euch, also sie vertraut dir in der Frage Personal Training und Trainer sein und du vertraust ihr im Management und in Struktur. Also einfach Vertrauen und jeder macht sein Ding.
Ja, vor allem Vertrauen und dann aber auch die trotzdem gemeinsame Vision zu haben. Also am Ende ist es nicht so, dass jeder einfach nur parallel zueinander arbeitet, sondern wir dann halt ganz klassisch, wie es halt auch jetzt unabhängig von der Partnerschaft in Unternehmen ist, dass man sich zusammensetzt und einzelne Strategie-Meetings macht, um überhaupt letztendlich zu überlegen, wohin soll die Reise denn gehen? Wo sieht wer das Unternehmen und was sind die nächsten Schritte, die zu tätigen sind? Okay. Und da ist sie zwar dann die führende Hand oder der Kopf dahinter, aber trotzdem darf ich da natürlich meinen fachlichen Input dazu liefern, zu sagen, okay, aus den und den Gründen würde ich das aber gerne anders gestalten, weil auf jeden Trend irgendwie aufzuspringen, da kriege ich Gänsehaut bei, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. So, und deshalb ist es immer da dann schon in der Harmonie sinnvoll und auch möglich, dass wir dann die Köpfe wieder zusammenstecken und dann wird jeder wieder in seine Fachbereiche übergehen und daran arbeiten.
Ja, das muss funktionieren, weil bei mir, ich bin eher so, ich sage, du machst, also ich weiß, wie das funktioniert. Ja, ich bin ein bisschen ungeduldig, was das betrifft. Deswegen glaube ich, also wir haben mit meinem Mann auch eine Zeit zusammengearbeitet. Aber das
macht ihr gar nicht mehr?
Nee. Ach so. das hat nicht so gut funktioniert und irgendwann habe ich verstanden, okay, wir müssen ein bisschen...
Lieber die klare
Trennung, genau. Dass man sagt. Einerseits verstehe ich, dass es vielleicht für mich einfacher wäre, zu zweit etwas aufzubauen. Es ist natürlich einfacher, aber es muss für mich eine extra Person sein, mit der ich nicht lebe zusammen.
Ja, man hört das auch ganz häufig. Also ich glaube, ich kenne auch so gut wie keine Partnerschaften, die dann auch im beruflichen Kontext über einen langen Zeitraum funktioniert haben. Also ich will es gar nicht überinterpretieren, bei uns funktioniert das wunderbar. Und dementsprechend können wir das zum Glück so weitermachen.
Sehr schön. Okay, cool. Und ja, wo trifft man dich demnächst? Also wo bist du vielleicht? Weil du gibst ja Workshops, Fortbildungen vor Ort. Ja, wo kann man dich kennenlernen persönlich demnächst?
Ja, also in der Lehrtätigkeit, genau was du angesprochen hast, sind wir viel auf Workshops oder Kongressen unterwegs. Ich glaube sogar der nächste Kongress ist entweder in Hessen, ein Turn- und Sportkongress. Okay. Im Oktober und November finden hier in Hamburg zwei Kongresse statt. Okay. Im Oktober ist es der VTF oder vom VTF organisiert, Verband für Turn- und Freizeit Hamburg. Die machen immer einen internationalen Hamburger Sportkongress alle zwei Jahre.
Okay.
Und das ist einer unserer Kooperationspartner, die uns dafür dann immer anfragen. Und da werden dann klassischerweise, wie es auf Kongressen nämlich der Fall ist, dass man halt so sehr komprimiert im Zeitraum von so 60 bis 90 Minuten bestimmte Impulsvorträge erstmal liefert, um Aufmerksamkeit zu machen auf bestimmte Inhalte, was gegebenenfalls jetzt in, je nachdem, in welchem Setting man oder auf welchem Kongress man unterwegs ist, dann welche Inhalte für die Teilnehmer interessant sind. Und das sind größtenteils dann immer Therapeuten, Sporttherapeuten, Trainer, Übungsleiter, die daran dann beteiligt sind und die Vorträge sich nämlich anhören. Und dann im Oktober ist noch ein weiterer, da ist Therapiemesse in Hamburg, die im CCH immer auf dem Messegelände stattfindet, in Hallen, wo die gesamten Gerätehersteller einmal das Neueste aus dem Therapiesektor halt präsentieren. Ich glaube, die findet auch alle zwei Jahre statt, allerdings an unterschiedlichen Standorten. Also es gibt Therapie Hamburg, es gibt Therapie München und Therapie Leipzig. Und genau, da sind wir dieses Jahr dann auch hier in Hamburg wieder vor Ort und haben auch einzelne Fachvorträge. Und ich muss immer schmunzeln bei der Therapiemesse. Es ist halt so, Therapie und Training, wenn diese beiden Felder aufeinandertreffen, was eigentlich eine wunderbare Symbiose sein könnte, sieht man aber, wow, wie unterschiedlich die sich zum Teil entwickeln. Also ich weiß noch, das erste Mal vor ein paar Jahren, als ich hier auf der Therapie Hamburg war und nur die neuen Innovationen der Geräte im Therapiesektor gesehen habe, dachte ich so, shit, ich bin hier falsch. Also wenn ich jetzt gleich mit meinen Inhalten komme und davon spreche, wie wir die Leute weg von Geräten hin zu freier Bewegung bewegen müssen und gleichzeitig unten wirst du nur bombardiert mit neuesten Technologien über E-Gym-Geräte etc. Da dachte ich so, oh, das wird gleich interessant, wenn ich einen Vortrag halte, der tendenziell so von den Lösungen, die präsentiert werden, in eine andere Richtung geht.
Die Manager von Messe.
So, verdammt, nein, die sind immer begeistert, also weil sie auch verstehen, wie am Ende die Bereiche nicht nur ineinander greifen müssen, sondern auch, was vielleicht auch zukünftig anders kommuniziert werden muss. Aber klar, es geht auch bei Geräteherstellern auch um den wirtschaftlichen Aspekt, natürlich, dass sie ihre Geräte verkaufen. Und manchmal ein bisschen mir persönlich zu sekundär wirklich den Leuten richtig gut weiterzuhelfen. Also alles hat seine Berechtigung, deshalb muss man da mal gucken. Natürlich, wen man vor sich hat, aber ja, im Grunde ist das immer eine sehr erfrischende, auflockernde Art, wie wir dann unsere Impulse liefern in diesem Therapiesektor. Im Sporttrainingssektor oder Leistungssport vor allem ist es natürlich ein anderer Schlag. Da ist das eher gängiger, die Inhalte, die wir da dann kommunizieren. Und dann geht es um einen Feinschliff einfach. Genau. Aber das sind so die Spots zu deiner Frage, wo man uns findet. Sind Kongresse hauptsächlich oder auf Workshops.
Und deine Fortbildung? Also
genau. Fortbildungen haben wir gerade einen Shift in diesem Jahr getätigt. Wir haben nämlich 2026, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, wir haben am 1.1. haben wir unser neues Curriculum gelauncht.
Dazu wollte ich dich noch fragen, was es ist und kannst du gerne mehr darüber erzählen.
Genau, weil das ist einer
der... Das Wort Curriculum sagt mir leider nichts.
Genau, Curriculum ist einfach nur so eine übergeordnete Begrifflichkeit für weiterführende Fortbildung, Ausbildung.
Okay.
Und darunter gefasst, wir kommunizieren es gerne, das ist ein Fortbildungsuniversum. Das heißt, du kannst zu verschiedenen Themenbereichen, wo es immer um Gesundheit, Bewegung und sportliche Leistungsfähigkeit geht, kannst du verschiedene Module buchen. Mhm. Und die Module sind alle rein online. Also es ist ein komplettes digitales Angebot. Mhm. Und das ist nämlich auch dieses Jahr dieser Shift, dass wir uns dieses Jahr vor allem auf den digitalen Bereich konzentrieren werden, um da erstmal so eine gewisse Teilnehmerkohorte aufzubauen, um dann gezieltere, intensivere Praxisworkshops aufbauend darauf anzubieten.
Okay.
Deshalb da auch zu deiner Frage, nämlich Praxisworkshops werden wir stark reduzieren, herunterfahren in diesem Jahr, viel im digitalen Bereich aufbauen, sodass dann nämlich auch sehr viel da erstmal sich angeeignet und eigenständiges Lernen gefördert wird und mit dann diesen Vorkenntnissen dann gezielt in der Praxis
arbeiten kann. Verstehe, alles klar. Dann hatte ich Glück.
Ja, also im Endeffekt hat das Corona ja auch so ein bisschen gezeigt, dass übers digitale Lernen sehr viel abgedeckt werden kann.
Ja.
Allerdings die Kombination Schlüssel zum Erfolg ist, oder zumindest sehen wir das. So hybrides Lernen.
Ja, hybrides Lernen bin ich auch der Meinung, das ist das Beste und immer noch dieses persönliche Austausch, jemanden persönlich kennenzulernen. Liebe ich bin immer noch die ältere Generation, glaube ich.
Komplett. Ich sehe es genauso. Das Einzige, was sich so ein bisschen geschiftet hat, auch bei mir von der Herangehensweise und Erwartungshaltung, ist, dass man braucht heutzutage nicht mehr in irgendwelche Städte, Länder zu reisen, um einen stupiden Keynote-Vortrag sich anzuhören, ohne jegliche zusätzliche Interaktion.
Das stimmt.
Klar, wenn der Austausch dann stattfindet, wenn dann viele praktischen Elemente aufgegriffen werden, Gold wert und soll auf gar keinen Fall gemisst werden, beziehungsweise kann man auch digital gar nicht so gut irgendwie annähernd ersetzen oder als Alternative anbieten. Aber so dieses reine erstmal sich Wissen anzueignen, sehe ich die Zukunft im digitalen Lernen. Und dann halt genauso, wie wir es geplant haben, einfach gezielte Praxisintervention mit aber den Vorkenntnissen einfach in einer recht homogenen Gruppe dann auch aufzugreifen.
Okay. Weißt du, ob Functional Training Summit noch stattfindet oder eher nicht mehr?
Nee, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand, ob das nochmal von Perform Better und dem Institut ins Leben gerufen wird. Ich glaube, das letzte Mal war es spezifischer ein TRX Summit. Also gerade für das TRX-Angebot. Ich hoffe, dass es wieder stattfindet, weil genau, da wirst du dich auch noch dran erinnern können. Ich glaube, du warst auch schon auf mehreren jetzt mittlerweile.
Ja, ich war 2 oder 3 Mal schon. Das hat immer so viel Spaß gemacht.
Also es macht Spaß. Man hat auch einfach dieses Networking-Netzwerk.
Genau,
so die Begrifflichkeit. Ein bisschen verbrannt, aber trotzdem, es ist so, alle kommen zusammen.
Ja, auf jeden Fall, super. Also hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass sie das wieder machen, weil damals war ich noch alleine, jetzt habe ich meine Trainerinnen, die ich gerne mitnehmen würde, auch die Welt zeigen sozusagen meinen Kindern.
Ja, komplett.
Deswegen, ja, ich hoffe, es wird wieder kommen. Schön, also kurz zu dem Ziel von meinem Podcast. Mhm. Ich möchte gerne anderen Leuten, die vielleicht sich überlegen, wie es ist, Trainer zu sein, wie es ist, Trainer zu werden überhaupt, wie kommt man dazu, welche Wege gibt es, Möglichkeiten, oder vielleicht die, die schon Trainer sind, aber nicht ganz verstehen, okay, in welche Richtung ich mich entwickeln soll und so weiter. Ja, vielleicht hören sie dieses Podcast und hören, ah, David macht so und so, mhm, und vielleicht wäre das eine tolle Möglichkeit für die. Also erzähl, wie bist du Trainer geworden? So ein bisschen, wie war dein Weg? Vielleicht gab es da irgendwelche Herausforderungen oder nicht. Also, ja, hast du studiert, Sportwissenschaft in Köln, und wie ging es weiter?
Ja.
Und warum hast du dich überhaupt dazu entschieden?
Genau, das ist nämlich der springende Punkt bei mir, dass ich eigentlich nach dem Abitur überlegt habe, okay, was möchte ich mein ganzes Leben lang eigentlich machen? Und da ich aus dem Elternhaus komme, wo beide Architekten sind, war es erstmal recht naheliegend zu sagen, okay, ein Architekturstudium könnte doch ganz interessant sein. Ja. Aber um da so ein bisschen reinzufühlen, ob es das Richtige ist, habe ich dann noch über ein Praktikum in Chile, Santiago de Chile war ich ein halbes Jahr und habe da ein Praktikum im Architekturbüro gemacht.
Das ist schön.
Genau, war auch super interessant, super schön. Ich habe aber gemerkt, dass einfach ein Bürojob nichts für mich ist. Also die Tätigkeit in Anführungszeichen, also ich war Praktikant, also als Architekt zu arbeiten, kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber so einfach die Programme schon kennenzulernen, wie man Dinge gestaltet, wo man ein bisschen unterstützen kann und architektonisch sich austoben kann. Das war schon cool. Ich habe aber, darüber ging dann auch sehr, sehr exzessiv auf einmal meine Pumperzeit, also ein klassisches Fitnessstudio-Gängerzeit ging da richtig los, weil ich wirklich fast jeden Tag abends Hummeln im Hintern hatte und sagte, ich will mich bewegen, ich möchte Sport machen. Und habe halt darüber dann auch durch einfach dieses fast tagtäglich im Fitnessstudio sein, hat man da auf einmal sein soziales Umfeld in einem fremden Land, in einer fremden Kultur aufgebaut und komplett die Leidenschaft, die ich sowieso im Kindes-Jugendalter, aber viel über Mannschaftssportarten und Sport an sich immer hatte, ist da in Richtung Fitnessstudio dann noch weitergeführt worden. Und da habe ich einfach dann überlegt, ich glaube, so Halbzeit des Praktikums, ist Architektur jetzt das Richtige, das zu studieren mit dem mit der Perspektive, sein Leben lang dann in einer bürositzenden Tätigkeit unterwegs zu sein? Und dann habe ich halt für mich entschieden, nee, das ist es nicht. So, und habe das erste Mal überhaupt überlegt, wie es vielleicht weitergeht oder welche weiteren Optionen, die mehr mit Bewegung und Sport zu tun haben. Und dann eigentlich recht naheliegend, ja, man kann auch Sport studieren. Also das hatte ich am Anfang, war es mir gar nicht so präsent.
Ja, ja.
Genau, und dann habe ich mich für Sportstudium entschieden. Recht zügig, auch vor oder zu Beginn des Studiums, hatte ich mir dann in den Kopf gesetzt, ich will Personal Trainer werden. Und dementsprechend habe ich einfach ab dem ersten Semester auch gesagt, okay, welche Trainerlizenzen kann man, sollte man denn noch absolvieren, weil letzten Endes ein Sportwissenschaftsstudium macht dich nicht zum Personal Trainer, sondern das ist...
Das ist wichtig zu verstehen, glaube ich.
Ja, also sind komplett unterschiedliche Welten. Also gerade ein reines Sportwissenschaftsstudium ist schon eher theoretischer Natur, auch wenn da praktische Bestandteile sind. Und in Köln, in meinem Studiengang, das hieß damals Sport und Leistung, da war es, glaube ich, sogar 40-50% praktischer Sportanteil, also wo man selber Sport praktiziert hat. Aber man war gar nicht so häufig in der Trainer-Coaching.
Ja, das ist ja auch was ganz anderes. Ne? Sport zu machen und Sport beizubringen, das ist ja was ganz anderes.
Es unterstützt sicherlich einander, aber es sind eigentlich andere, andere Inhaltsbereiche oder andere Welten, dann, die dann auch zusammenkommen.
Andere Fähigkeiten.
Genau. Auch, Und deshalb hatte ich da parallel zum Studium angefangen, gibt es bestimmt heutzutage auch noch so eine B-Trainerlizenz, eine A-Trainerlizenz.
Klar.
Und damals war es noch ganz cool, weil das, weil das über Fitness First hatten die so ein Angebot, dass man gesagt hat, um die B-Trainer-Lizenz, die A-Trainer-Lizenz zu durchlaufen, musst du aber auch als Trainer tätig sein. Also dass es halt nicht nur irgendein Online-Theorie-Kurs ist, wo man sich irgendwas aneignet, sondern auch in der praktischen Tätigkeit unterwegs ist, mit auch da regelmäßigen Workshops mit dann den Trainer-Mentoren.
Ja, früher war das so. Jetzt mittlerweile, glaube ich, Studios machen das nicht mehr so oft. Ja. Aber früher war das viel so. Ja, vor Corona war nur so eigentlich. Ja,
ja, das kann sehr gut sein, dass sich das mittlerweile auch geschiftet hat. Mhm. Aber genau, was du gesagt hast, dass das dann diese sehr schöne Kombination ist, man einfach vor Ort arbeitet und vor Ort auch lernen kann.
Genau.
Man hat quasi seine praktischen Projekte an die Hand bekommen, was man erarbeiten musste auch bis zu der nächsten Sitzung. Frag mich nicht, ob das ein Monat später war oder ein halbes Jahr später war. Da hatte man klassischerweise noch die praktischen Prüfungen. Ich weiß noch, da bin ich nach Frankfurt gefahren für die praktischen Prüfungen, für die theoretischen Prüfungen. Das war schon cool, weil das da ging dann so ein bisschen, ist für mich auch los, noch neben dem Sportwissenschaftsstudium in der Trainertätigkeit sich noch mehr Wissen anzueignen und das aber auch umzusetzen.
Ja.
Ja, und das hat bei mir dann einen Ball ins Rollen gebracht. Ja, weil
ich möchte gerne dich hier unterbrechen und
festhalten,
weil ich versuche das auch immer beizubringen, dass dieses Learning by Doing und dieses Praxisanteil so wichtig ist. Also wenn du studierst, wenn du lernst, musst du das irgendwie so schnell es geht umzusetzen, oder? Also so sehe ich das. Und ich finde, wie du auch schon gesagt hast, das hat den Ball ins Rollen gebracht. Also genau das passiert dann, ne?
Ja, und diese Begeisterung auch. Also ich kann es eins zu eins unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und auch sich die Zeit zu geben, Dinge in der Praxis auszuprobieren. Und da sprechen wir nicht von, ich lerne jetzt für eine Klausur, die in ein paar Wochen oder Monaten ansteht, sondern nein, es darf über Jahre, zum Teil Jahrzehnte, vollkommen in Ordnung, wenn man sich regelmäßig immer auch intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ja. Und das ist genau das Stichwort, so Ball ins Rollen gebracht. Mittlerweile, ich muss gerade schmunzeln, weil ich im Zusammenhang mit der Curriculum-Erstellung hatte ich kurz überlegt, muss ich eigentlich irgendwas mit reinbringen, so wie mein Werdegang war und welche Lizenzen ich absolviert habe. Und dann habe ich angefangen zu listen und habe dann irgendwann aufgehört bei 60 Trainerlizenzen. Weil ich dann irgendwann dachte so, okay, ist irgendwie dann doch irrelevant, aber irgendwie ist es schon wichtig für die Leute, genau deshalb umso schöner, dass man hier darüber spricht, dass man versteht, es muss niemals aufhören, es ist auch nicht exzessiven Zwang, immer weiter machen zu müssen, aber trotzdem ist es hilfreich, immer weiter über den Tellerrand zu schauen, um sich nämlich in dieser praktischen Anwendung wieder mit anderen Inhalten einmal auseinanderzusetzen, diese zu integrieren, Dinge vielleicht auch wieder zu verwerfen oder zu relativieren, also dieser permanente Umgang einfach. Ja. Mit allen Inhalten, die halt irgendwie dazu beitragen, das wird bei dir auch so sein. Hauptsache, man also ist so gesünder.
Das 60, das ist, wie alt bist du?
Ich bin knapp über 30, sage ich jetzt mal. 31.
31, ja. Na gut, okay, du bist auch sehr jung und schon so viel Input bekommen, also boah, okay, Respekt, das ist echt krass.
Ja, aber kann ich alle auch nur, also nicht in dem Ausmaß, das ist definitiv
ein bisschen nerdy, ne?
Ein bisschen nerdy, aber es begeistert mich auch. Also es ist ähnlich wie bei dir, es ist eine Passion.
Ja,
so. Und ich könnte jetzt auch in der Freizeit mich die ganze Zeit mit Gesundheits- und Bewegungsthematiken irgendwie mit den Leuten auseinandersetzen. Das macht einfach richtig Laune. Aber ja, ich glaube, diese Kombination Theorie und Praxis, du wirst auch von Eberhard Schlemmer gelernt haben.
Ja, ja.
Immer noch. Und das war, glaube ich, eine der ersten Fortbildungen, die ich absolviert habe, die dann auch so ein bisschen mindblowing, ein Perspektivwechsel. Bin mal gespannt, vielleicht kannst du da sogar einen Haken gleich noch, was so deine Erfahrungen da waren bei den ersten Seminaren.
Ach so. Ja, also ich weiß noch, es war auf jeden Fall super, natürlich. Mit Eberhard habe ich meine erste Podcast-Folge aufgenommen. Und ich weiß noch, als ich ihm gesagt habe, ich möchte eigentlich Sporttherapie studieren. Und er schaut mich so an und sagt, wozu brauchst du das? Und er hat so richtig, weißt du, so, wozu brauchst du das? Warum eigentlich? Du brauchst das doch gar nicht. Ja, ich habe mich trotzdem angemeldet, aber ich weiß, was er meint jetzt.
Ja, weil du wahrscheinlich auch schon sehr fortgeschritten einfach in deiner Tätigkeit warst, wo dann man zurückkatapultiert wurde mit ein paar theoretischen Inhalten.
Ein bisschen schon, aber auch zu viel unnötigen Input. Also
das ist immer so ein bisschen Thema. Top und Flop und zu welchem Zeitpunkt man mit welchen Inhalten konfrontiert wurde. Ja. Nein, aber warum ich gerade darauf zu sprechen komme, ist so eine Lebensformel als Trainer, die er einem an die Hand gegeben hat, war dieses Kompetenz ist gleich Wissen mal Erfahrung. Und das stimmt. Ist immer noch hängen geblieben. Und das probier ich auch zu leben und weiterzugeben, zu sagen halt, eigne dir Wissen an, sammle Erfahrung in der Praxis. Also genau das über Theorie und Praxis zusammen machen dich zu einem kompetenten Trainer. Und das ist ein lifelong Journey. Es wird niemals aufhören. Wir werden hier hoffentlich in ein paar Jährchen, in 10 Jahren, in 20 Jahren und wird man noch anders darüber denken, über bestimmte Inhaltsbereiche und die auch anders vermitteln können,
das
anders
ist aber umsetzen. Auch okay. Das ist aber auch okay.
Genau.
Ja. Das ändert aber nicht an der Tatsache, dass das gelernt und getestet werden muss.
Genau, da kommt keiner dran vorbei und genau deshalb ist diese Kombination immer der Schlüssel zum Erfolg.
Okay, du hast studiert, du hast dann gearbeitet und so ist dann, hat sich das weiter halt so entwickelt. Ja, hast du in Köln angefangen und dann nach Hamburg zurückgezogen?
Genau, also da waren auch so ein paar Zwischenschritte, aber immer mit Köln und Hamburg eigentlich die Relation. Ich habe dann über Fitness First erstmal dort gearbeitet, Trainerlizenzen absolviert, habe dann in einem Personal Training Studio in Bonn, also um die Ecke von Köln, auch angefangen zu arbeiten, war da glaube ich am Ende 3 Jahre ungefähr, mache mich nicht dingfest drauf, habe dann vor allem als Personal Trainer dann nämlich auch gearbeitet und das war aber alles noch begleitend zum Studium und nach Studiumsende standen wir halt vor der Frage, wo wollen wir denn eigentlich hin, wo wollen wir langfristig uns was aufbauen und dann gab es eigentlich nur die Entscheidung zwischen Hamburg und München. Marina wollte nach Hamburg und dann sind wir zurück sogar in meine Heimat hier nach Hamburg auch gekommen und seitdem haben wir dann auch unser Unternehmen gegründet, die Brain Based Movement GmbH, wo wir halt genau diese zwei Felder, einmal Trainertätigkeit auf der Trainingsfläche und Lehrtätigkeit mit unserer Akademie damals und jetzt wird es halt einmal noch weitergeführt in das Curriculum, wo es dann halt diese bunte Mischung ist. Vielleicht da noch wichtige Info. Wir haben über die Akademie, die wir aufgegriffen haben, haben wir zuerst direkt die Kombination aus Theorie und Praxis immer inkludiert und haben aber dann in diesem Lernprozess mit den Teilnehmern festgestellt, einige wollen halt in der Theorie wirklich tiefer gehen und andere verlierst du dabei, weil sie merken, okay, ich bin eher der Praktiker, ich möchte einfach Übungen an die Hand bekommen, ich möchte das grundlegend nur verstehen und dann aber viel in der Praxis tätig sein. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir jetzt das Curriculum anders aufbauen, dass wir sagen, es gibt, also wir probieren simpel zu kommunizieren, es gibt Theoriemodule und es gibt Praxismodule. In der Theorie lernst du neue Dinge, du eignest dir Wissen an und in den Praxismodulen kriegst du Übungen, Lehrvideos an die Hand von den einzelnen Übungen, sodass du sie 1:1 einfach umsetzen kannst, mit nur 10% Theorie-Input dahinter, dass du natürlich grob das einordnen kannst, was dich da erwartet. Genau, das ist auch so ein Shift, den wir da getätigt haben, dass wir jetzt sagen, bunter Strauß aus Theorie- und Praxismodulen zu den Inhaltsbereichen der Sport- und Neurowissenschaften, sodass du als Trainer besser die Inhalte umsetzen kannst, die irgendwie dazu beitragen, dass du dich effizienter bewegen kannst, dass du gesünder lebst oder auch gegebenenfalls deine Performance logischerweise steigerst.
Genau. Ja, also so bist du zu einem Personal Trainer geworden, aber du bist ja nicht nur Personal Trainer, sondern du bist auch ein Lehrer, ein, weiß ich nicht, Fortbilder, keine Ahnung, wie heißt das?
Ja, wahrscheinlich Lehrperson, aber
ja, genau.
Dozent.
Dozent, sehr gut. Ja. Bleiben wir beim Dozent, professionell. So, wie bist du darauf gekommen? Wie hast du, weil du hast speziell Neuroathletik Fortbildung, ja, also Neuroathletik eigentlich schon. Und warum das Thema und wie? Das
ja.
ist super spannend, weil du hast ja ziemlich jung angefangen mit der Fortbildung. Ja.
Also rückblickend kann man natürlich nur so ungefähr abwägen, wie ist es dazu überhaupt gekommen. Ich glaube, das ging schon im Schulbereich damals los. Ich hatte immer eine Begeisterung für Vorträge und ich bin so eine Labertasche, das wird man wahrscheinlich im Podcast auch direkt merken. Und ich habe es schon immer sehr gerne gehabt, Inhalte zu vermitteln. Und diese Leidenschaft hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ich gerne in irgendwelche Projekte mit reingesprungen bin, wo man sich da noch weiter ausleben konnte, sich weitere Fähigkeiten auch aneignen konnte. Und dann kamen glücklicherweise einzelne Gegebenheiten so zusammen, dass ich auch mit Anfang 20 die Möglichkeit bekommen habe, andere meiner Mentoren, unter anderem Eberhard Schlömmer, halt so zu begleiten und zu assistieren. Und darüber hat man dann zum Glück recht zügig auch das Feedback bekommen, mhm. dass man dafür offensichtlich ein Händchen, die Fähigkeiten hat, mhm. dass man auch Dinge übernehmen konnte. Mhm. Und so kam es, glaube ich, dass ich wirklich mit 22 auch meine ersten eigenen Seminare mhm. gehalten habe oder zunächst erstmal die Inhalte von anderen übernommen habe mhm. und einfach unterrichtet habe. Mhm. Und dann ist es auch da, Hölzchen auf Stöckchen, mhm. irgendwann durch halt diese Vielzahl an Seminaren, die ich selber genommen habe und dann zum Teil gegeben habe, und verschiedene Fachbereiche kennengelernt habe, habe ich mich irgendwann gefragt, okay, das kann doch nicht wahr sein. Die schießen zum Teil auch untereinander, gegeneinander, verschiedene Fortbildungsinstitute. Okay. Und es sind eigentlich ähnliche Inhalte. Mhm. Also es ist jetzt nicht komplett unterschiedlich. Mhm. Und das hat uns am Ende dann auch zu dem eigenen Unternehmen gebracht, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen das irgendwie mal alles zusammenbringen. Mhm. So dieser gesamte Wirrwarr, der da inhaltlich draußen kursiert und gegeneinander geschossen wird, dass eher so ein Konkurrenzding draus geworden ist, fand ich nicht sonderlich passend. Und dann hatte ich halt gesagt, okay, wir bauen das auch auf, vereinen aber die einzelnen Inhaltsbereiche. Mhm. Und das ist so der zweite Part, wo du gesagt hast, so Neuroathletik, davor Functional Training, wir probieren uns mittlerweile ein bisschen von diesen harschen, in sich klingenden, abgeschlossenen Begrifflichkeiten so ein bisschen zu trennen und sprechen deshalb immer von Sport- und Neurowissenschaften, weil jeder weiß, dass in der Wissenschaft geht es um die Forschung, die niemals endend ist. Mhm. Und sobald man die Begrifflichkeit Training, Neuroathletik Training, mhm. Functional Training, wirkt das Ganze und klingt das Ganze schon abgeschlossen und mhm. man hat so eine klare Erwartungshaltung okay. davon, was einen erwartet. Und ähnlich wird es bei dir sicherlich beim Stretching sein mhm. oder beim Mobility Training sein. So, das sind die Inhalte. Und wenn du da irgendwas anderes machst, dann ist es so, ja, hey, das hat doch nichts mit Stretching zu tun. So, und deshalb sind wir davon so ein bisschen weg mhm. und sprechen halt immer von Sport- und Neurowissenschaften, die wir im Kontext des Trainings berücksichtigen, mhm. um dich halt einfach besser funktionieren zu lassen, dass du glücklicher bist, dass du gesünder leben kannst. Mhm. Genau. Und Ausgangspunkt war, sorry, halb den Faden verloren. Ausgangspunkt war mit der Lehrtätigkeit.
Genau.
Genau. Ja. Und dann hatten wir halt Inhaltsbereiche, hatte ich geteacht im Functional Training, im Neuroathletiktraining, im Athletiktraining, zum Teil auch ein bisschen mehr fokussiert auf den Therapiesektor, sodass diese gesamte Bandbreite von Gesundheitsbreitensport, Reha-Sport bis Leistungssport, ich irgendwie Einblicke in all diesen Bereichen gewinnen konnte und darüber hinaus dann gesagt habe, okay, wie können wir nicht nur diese Inhalte zusammenbringen, sondern auch, wie können wir Formate finden, um dann nämlich zukünftigen Trainern und Therapeuten noch weiterführendes Wissen auch anzueignen und das in die Praxis zu überführen. Und das war dann halt am Ende dieser Verbund aus, okay, Neuroathletik basiert eigentlich auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt, wir müssen uns intensiver mit den Neurowissenschaften oder laienhaft formuliert mit dem Nervensystem auseinandersetzen. Ja. Wer, wie, wo, was ist das Nervensystem überhaupt? Mhm. Wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert das? Welche Verschaltungen gibt es? Warum ist das überhaupt für einen Trainer und Therapeuten interessant und höchstgradig relevant, dieses Wissen sich auch anzueignen, um nämlich in der Praxis wieder klügere Entscheidungen oder Wege einzuschlagen, um demjenigen weiterzuhelfen? Und das kann man eigentlich auf verschiedene Inhaltsbereiche beziehen. Das sind einmal die Neurowissenschaften. In den Sportwissenschaften geht es dann sehr, sehr viel auch um die Bewegung, mhm. Bewegungswissenschaften an sich. Das heißt auch, sich über das Muskel-Skelett-System sich mehr Informationen anzueignen. Oder im Trainerbereich ist noch das fasziale System, fasziale Strukturen. Und dieses Wissen hilft jedem Trainer und Therapeuten am Ende, andere Übungen auszuwählen und das Training anders auch zu gestalten. Das ist der einzige Grund, warum man sich überhaupt Wissen aneignen kann oder sollte, damit man anders über bestimmte Inhalte nachdenkt und auch andere Übungen auswählt. Weil am Ende lernst du ja in der Theorie keine Übungen. Oder wenn du dir Wissen aneignest, lernst du keine Übungen mhm. kennen. Aber du gewinnst ein Verständnis davon, warum die Übungen vielleicht sinnvoll sind und andere weniger sinnvoll sind.
Ja.
Genau. Und das ist halt Bandwurm hier, entschuldige. Das ist halt anhand dieser Trainingsbereiche, auch im Functional Training, kam der erste Input beispielsweise damals zu, denk nicht in Muskeln, mhm. denk in Bewegungen, in Bewegungsmustern. Und dahinter zu schauen, okay, warum denn überhaupt? Also jeder draußen erzählt doch von Muskeln. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, sehe ich Geräte, wo Muskeln abgebildet sind. Wo mir gesagt wird, heute machen wir Brust-Bizeps, morgen machen wir Rücken-Trizeps oder was auch immer. Oder andere sagen, ey, ist auch egal. So. Und sich einfach nur diese Frage zu stellen, ist das zielführend für das, was wir erreichen wollen, was wir bezwecken wollen mit unserem Kunden? Klar, wenn er sagt, Richtung Bodybuilding, ich will einfach nur Muskeln aufpusten, ist mir egal, was in Anführungszeichen meiner Gesundheit passiert, dann kann man meinetwegen auch so ein Training gestalten. Aber ansonsten ist es sehr hilfreich, über das Functional Training gewesen zu sagen, lass uns mal über Bewegungsmuster nachdenken, dass wir uns vielleicht effizienter auch im Alltag und im Sport bewegen können. Genau. Und alle diese Inhalte, für die können wir uns begeistern und die probieren wir halt weiter zu vermitteln, nur ein bisschen klarer zu klassen, als ich es hier gerade im Podcast wiedergebe. deshalb ist es für mich auch immer hilfreich, so eine klare Struktur zu haben. Hier gibt es diesen einen Inhaltsbereich, da kümmern wir uns nur darum, hier den anderen und in der Trainingspraxis verbinden wir dann alles
miteinander. Ja, verstehe ich total und begeistert mich auch. Also ich habe vor ein paar Jahren auch als Coach angefangen. Also ich habe jetzt auch einen eigenen Kurs für Trainer, die sich mit Neurostretching, mit Neuroathletik ein bisschen auseinandersetzen möchten. Und ich habe auch irgendwann festgestellt, okay, eigentlich vermittle ich auch sehr gerne die Inhalte. Und das Thema ist ja auch noch nicht so bekannt und noch nicht so, also nicht auf jeder Ecke, sage ich mal, sondern deswegen dachte ich mir, okay, eigentlich Neuroathletik weiterzubringen und das wäre super hilfreich, glaube ich, für diesen Bereich. Und ja, jetzt gibt es meinen Trainerkurs, wo alle, die vielleicht schon Trainer sind oder gerne werden möchten, auch das lernen können. Natürlich nicht so tiefgreifend wie bei dir, aber so ein bisschen sich Überblick verschaffen, ob das Thema überhaupt was für mich ist. Und ich empfehle immer dich weiter. Ich sage, wenn du dich mit dem Thema noch mehr auseinandersetzen möchtest, dann bist du beim David ganz schön richtig.
Es ist aber schön zu hören, dass du auch einfach dein bestehendes Konzept nutzt, deine Inhalte nutzt und sowas mit einbettest. Weil genau das ist auch unser Ziel in der Lehrtätigkeit, zu sagen, wir wollen dir nicht den perfekt direkt wieder streichen. Wir wollen dir nicht den Blueprint geben, so arbeitet man damit, sondern einfach, das sind Grundideen, mit denen du mal spielen kannst, um die dann nämlich bestmöglich in dein Konzept einzuarbeiten. Ja. Und ich glaube, also auch da weiterhin vor allem unterstützend zu sagen, das ist Zahn der Zeit momentan. Jeder spricht davon, das Nervensystem ist irgendwie überfordert, überlastet, diese Begrifflichkeit, ich weiß nicht, in welcher Social Media Bubble du unterwegs bist, aber dieses dysregulated nervous system.
Ich denke, bei dir ist noch mehr wahrscheinlich.
Also das ist verrückt, wie jeder so Richtung Burnout mit Aufmerksam, Konzentrationsschwierigkeiten und halt mein Nervensystem ist dysreguliert, was kann ich dazu tun? Und wenn man knallhart ist, neben dann den pauschalen Empfehlungen, wir machen Meditation, wir machen Achtsamkeitstraining, wir machen Atmung, es ist halt geil, darüber nachvollziehen zu können, naja, dysregulated nervous system bedeutet einfach nur, mein Nervensystem kann sich nicht so regulieren, wie es eigentlich sollte. Was wäre, wenn wir verstehen, wie das Nervensystem funktioniert und welche Bestandteile und welche Funktionsbereiche sind denn für eine Regulation meines Nervensystems überhaupt verantwortlich?
Was ist überhaupt ein reguläres Nervensystem, woher weißt du, ob der richtig funktioniert oder nicht? Das ist spannend.
Und deshalb auch genial zu hören, dass wenn du das in deiner Tätigkeit Inhalte weitergibst, vermittelst, einfach den Leuten ins Bewusstsein zu bringen, wir können darüber lernen, mehr zu verstehen, wer wie was das Nervensystem halt ist, was das im Kontext jetzt von Bewegung und korrigier mich, wenn ich einfach nur sage, was das mit Bewegung und Stretching zu tun hat.
Doch, also
Training?
Hauptsächlich schon, ja. Also ich versuche auch, ich bin ja kein Functional Trainer, also in dem Bereich war ich nie so richtig tätig. Ich bin und bleibe beim Stretching und Mobility, das ist mein alles. Und ja, natürlich hauptsächlich geht es um Bewegung, Beweglichkeit. Ja.
Genau, und dann ist es einfach nur so eine andere Perspektive, die man einnimmt, dass wenn du eine bestimmte Stretching-Übung oder Mobility-Übung zeigst, dass man sagt, okay, welche Anforderungen treffen jetzt gerade auf das Nervensystem oder welche Stellschrauben tragen überhaupt dazu bei, dass wir in bestimmte Positionen und Bewegungen reinkommen? Wie können wir vielleicht da noch zusätzliche Reize nutzen oder in den Positionen und Bewegungen nutzen, um die Bewegung einfach noch effizienter zu gestalten und dann vielleicht einen minimal schnelleren Lernfortschritt
zu erreichen? Also weniger schmerzhaft, weil Stretching, Dehnung wird sehr oft mit Schmerz assoziiert. Ja, ich dehne mich und es tut weh. Und da möchte ich eben weg von dem Klischee, ja, also das muss nicht wehtun, wenn du richtig, wenn du richtigen Ansatz findest, wenn du richtige Übungen findest und das Ganze noch mit den Neuroübungen verbindest, dann muss es nicht wehtun und kann sogar nachhaltig dich verbessern. Und, ja.
Ja, genial.
Also das ist eigentlich das Ziel dahinter. Ja.
Deshalb wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, wenn man von Stretching Richtung Mobility, also diese beiden Begrifflichkeiten auch verwendet.
Auf jeden Fall. Also für mich geht es auch nicht ohne. Also Stretching und Mobility nur zusammen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, ist spannend. Dann erzähl. Also erzähl ein bisschen jetzt ein bisschen mehr. Nee, weißt du, was wir machen? Zuerst bleiben wir noch beim Thema Trainer sein, weil ich, also du hast jetzt ein bisschen erzählt über deinen Weg, wie das alles so bei dir sich entwickelt hat. Erzähl noch kurz, wie heute dein Tag aussieht als Trainer, weil für viele ist das unvorstellbar einfach, ja. Wie kann ich als Trainer Geld verdienen? Wie kann ich als Trainer meinen Tag gestalten? Also wie sieht dein Tag aus? Und dann können wir noch ein bisschen tiefer in die Theorie steigen.
Ja, mein Tag ist wahrscheinlich untypisch, aber sicherlich hilfreich, einfach mal da so einen Einblick zu gewinnen, auch wenn es vielleicht nicht das, der eigentliche Ablauf ist, wie viele Trainer arbeiten. Also ich bin 3 Tage die Woche vor Ort hier im Studio und in der Regel noch weitere 3 Tage, vor allem in diesem, in der Entwicklung von unserem gesamten Online-Programm und der Pflege einfach auch im Hintergrund des gesamten Online-Programms unterwegs. Das heißt, in der Regel bin ich hier Montag, Dienstag und Donnerstag vor Ort, sodass halt die Tage auch so gewählt sind, dass die Kunden, die 2-mal die Woche kommen, dass die idealerweise Montag und Donnerstag kommen, da der Montag immer bumsvoll ist, haben wir noch halt den Dienstag ins Leben gerufen, dass da auch noch Termine stattfinden, sodass Montag, Dienstag und Donnerstag meine Haupt-Personal-Trainingstage sind, wo ich dann auch von der Aufmerksamkeit einfach nur hier dabei bin und nicht halt, was mein verrückter Kopf sonst nämlich gerne machen würde, 100 Dinge gleichzeitig anpacken.
Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, muss ich auch machen.
Ja, das hat sich so ein bisschen eingegroovt mit der Zeit, weil ich gemerkt habe, dass es ansonsten man halt sich nicht sonderlich gut auf nur dann in Anführungszeichen eine Sache konzentrieren kann. Mhm. Genau, und in der Regel bin ich dann Mittwoch und Freitags im Office. Oder auch im Videostudio, wo wir halt Content dann produzieren für unseren gesamten digitalen Bereich. Und genau, das probiert man halt immer so unter einen Hut zu bekommen. Das ist aber auch sehr stark immer von den Projekten und von den Deadlines abhängig, die wir uns selber setzen. Dass halt, wenn bestimmte Produkte bis zu einem gewissen Zeitpunkt fertiggestellt werden müssen, ist gerade zum Beispiel so, dass ich halt in der Regel 3 bis 4 Tage noch irgendwie am Drehen bin, sodass das Wochenende mal wegfällt. Dann gibt es aber andere Tage, wo ich jetzt vor allem als junger Papa halt auch einfach froh bin, mal ein ganzes Wochenende mir freizunehmen. Und dann mit dem Kleinen und mit Marina einfach rumzutollen und ein bisschen vom Gaspedal runterzugehen. Mhm. Aber das ist so in der Regel mein Wochenablauf, 3 Tage PT, 2 bis 3 Tage in der Lehrtätigkeit oder in der Entwicklung von.
Und du selbst trainierst du regelmäßig? Also wie ist dein Lifestyle?
Ja, ich muss gerade überlegen, weil eigentlich ist es so ein bisschen, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit so Theorie und Praxis müssen irgendwie zusammen funktionieren. Und ich bin gerade mehr denn je hinterher einfach sein Vorbild. Natürlich jetzt auch dem geprägt und geschuldet, dass man Papa geworden ist, dass man sagt, so gar nicht zu viel denken, was kann man wie organisieren, sondern einfach vorleben. So. Und der Kleine wird sowieso die Dinge dann über seine Eltern kennenlernen und dann irgendwann mitmachen. Okay. Und deshalb so zu deiner Frage, trainiere ich und wie regeln sie? Also im April laufe ich meinen 3. Marathon und da habe ich mir zumindest für mich eine ambitionierte Zielzeit gesetzt, sodass ich 2-mal die Woche Minimum laufe. Bin in der Regel nochmal zweimal beim anderen Trainerkollegen von mir selber in den Kursen unterwegs. Heißt Move and Practice und deshalb da wird Movement praktiziert, Bewegung praktiziert. Das ist gar nicht nur ein Inhaltsbereich, sondern das ist von...
Also das heißt, du trainierst da?
Genau, da trainiere ich selber. Okay. Also das ist von Akrobatik, Skill Training, Tanz, Mobility, Atmung, Meditation, alles. Verteilt aber auf verschiedene Tage halt, um unterschiedliche Schwerpunkte zu legen. Das heißt, da bin ich in der Regel auch nochmal 2-mal die Woche und probiere dann noch ein weiteres Mal ein klassischeres Athletiktraining, Krafttraining auch im Gym zu absolvieren, sodass ich halt in dem Falle jetzt bis Ende April natürlich mit Fokus auf Laufperformance soll sich verbessern, deshalb mehr laufen. Alles andere ist ergänzend und regulierend dafür da, dass ich ein Ausgleichstraining hinbekomme, sodass ich 4 bis 5 Mal die Woche momentan sogar zum Training komme.
Nicht schlecht. Noch klappt's. Vor allem für jemanden, der gerade erst Papa geworden ist.
Cool. Ja, deshalb da erstmal wahrscheinlich ein großes Dankeschön an Marina, dass sie das zu Hause so viel rockt und dann, ja.
Und cool. Wie sieht, ich weiß nicht, also es ist jetzt ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, wegen dem Baby, aber allgemein, sagen wir jetzt allgemein, wie sieht mit deiner Schlafroutine aus, so mit deinem Essen und so weiter, also achtest du drauf oder eh nicht?
Ja, wir hatten vorhin privat schon von gesprochen, also wir haben ein Anfängerbaby, das funktioniert alles wunderbar, wacht nur ein einziges Mal in der Nacht auf, wo Windeln gewechselt werden und dementsprechend mein Schlaf und auch das Tracking des Schlafs ist auch besser denn je. Also da kann ich
glücklicher.
Ja, da kann ich auch nicht meckern. Wir haben in der Regel haben wir recht regelmäßige Bettgehzeiten, so Pi mal Daumen, alles immer zwischen 11 und 12, zumindest bei uns Erwachsenen. Der Kleine ist nur 1-2 Stunden vorher schon im Bett, meistens mit Marina. Manchmal übernehme ich das Ganze. Und dann komme ich Minimum auf meine 7,5 Stunden Schlaf, die ich vor allem gerade bei hohem Trainingspensum definitiv benötige.
Aber reicht dir das 7,5 Stunden?
Minimum. Ja, also gerne auch 8, 8,5 bis manchmal 9 Stunden, wenn es die Termine zulassen. Also gerade bei intensiven Trainingseinheiten oder Phasen jetzt merke ich, brauche mein Körper mehr als 7,5. Also das reicht vorne und hinten dann nicht. Aber Schlafverhalten ist gut. Ernährungsverhalten kann bei mir tendenziell immer besser sein. Weniger bezogen auf was ich esse, sondern eher wie viel / wie wenig ich esse.
Verstehe.
Also da bin ich immer noch zu wenig organisiert, dass ich genügend einfach zu Hause habe, dass ich schnell zubereite, sondern mehr unterwegs, da könnte ich deutlich mehr essen. Gesund ist es in der Regel, sehr gesund ist es in der Regel, weil mir das auch einfach mehr schmeckt. Mittlerweile hat sich wahrscheinlich da alles so in die Richtung umgestellt, dass es andersrum sehr seltsam schmeckt. Aber für das Pensum an Bewegung und Training meistens zu wenig.
Okay.
Also da habe ich Optimierungs.
Ich verstehe. Da. Bei mir ist auch so, ich hätte auch zu wenig. Also ich sollte viel mehr essen. Okay, cool. Schaut gut aus. Würdest du sagen, dass du dieses Work-Life-Balance hast?
Nö. Kann man, also Work-Life-Balance ist ähnliches Thema, die Assoziation und die Erwartungshaltung, genauso wie kann man mit Partner, Partnerin ein Unternehmen führen und gleichzeitig privat glücklich sein, da ist bei uns eine Ausnahme, es funktioniert fantastisch. Bei der Frage Work-Life-Balance tue ich mich immer selber so ein bisschen schwer, weil mein Work ist meine Passion. Ich könnte den ganzen Tag das machen, ohne dabei davon jetzt direkt eine Überbelastung oder einen Burnout zu bekommen. Klar ist manchmal der Kopf noch am Rattern, wo man auch mal abschalten möchte und man möchte mehr auch live im Sinne von, ich will jetzt mal einen Urlaub machen oder ich möchte komplett privat nur die Zeit, den Kopf frei kriegen. So, das ist halt sau selten bei uns der Fall, einfach dadurch, dass wir halt alles zusammen da irgendwie haben. Da ist es eher wieder der Kleine hilfreich, unser kleiner Anton, der reißt einen halt sehr schön raus, dass man da auf andere Gedanken kommt. Aber ansonsten Work-Life-Balance, also sehr, sehr schwierig.
Sehr schwierig. Okay, das hat aber natürlich auch mit der Selbstständigkeit zu tun. Und da würde ich auch so ganz kurz, wie würdest du jetzt, also du bist schon seit 5, 6 Jahren selbstständig?
Ja, also 10.
Also 10 Jahren, genau. Also wenn du zurückkehren könntest und das ändern oder wenn du jetzt empfehlen könntest, irgendwas selbstständig sein oder doch angestellt als jetzt im Fitnessbereich?
Ja, willst du eine pauschale Antwort?
Doch, wir können schon ein bisschen tiefer gehen, kein Problem.
Also pauschal kann man das, glaube ich, nicht beantworten, sondern es ist individuell davon abhängig, was wer wie sich auch vorstellt. welche Erwartungen er sicherlich an die Selbstständigkeit, welche Passion er auch für seinen Inhaltsbereich mitbringt. Gerade als Trainer, Trainerin ist es auch da die Frage am Ende, wie wird dann wirtschaftlich so Geld verdient, dass es langfristig eine Perspektive ist. Also ich glaube, das ist auch häufig ein Knackpunkt, dass es darum geht, halt nicht nur über ein paar Jahre etwas aufzubauen, sondern idealerweise halt davon langfristig leben zu können. So, und das ist der springende Punkt. Wir sind in schon, finde ich, bin gespannt, wie du das siehst, in einer sehr verbrannten Branche unterwegs, im Sinne von, du hast halt viele, also Personal Trainer an sich ist ja kein anerkannter Beruf oder keine abgeschlossene Qualifikation. Und dementsprechend gibt es halt auch ein sehr heterogenes Feld. Es gibt viele Wald- und Wiesentrainer, die machen für ein Appel und ein Ei schwarz auf die Hand irgendwie im Park das Training. Und dann gibt es halt Menschen wie uns, die das professionalisiert haben und als ihren Lebensincome auch bestreiten und dann definitiv auch eine andere Expertise einfach mitbringen. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, finde ich, in unserem Bereich das wirklich langfristig so als Hauptjob ausführen zu können. Es ist aber möglich. So, also da will ich gar keinen irgendjemand davor bremsen, mit diesem Traum und da hinterher zu sein, weil es ist definitiv möglich, aber es ist schwieriger sicherlich als in anderen Bereichen. Genau, deshalb ist sicherlich am Anfang die Empfehlung, die ich für eher für Leute empfehle, die mehr Sicherheit auch in dem Leben suchen, dass sie das irgendwie begleitend zunächst machen oder auch in angestellten Verhältnissen, wie beispielsweise dann in einzelnen Personal Training Studios oder in Fitnessstudios, da die ersten Schritte zu tätigen. Weil ich glaube, von Anfang an selbstständig zu machen und dann irgendwie Eigenbrötler zu sein, gerade mit den Möglichkeiten, wie man auch lernen kann, wie man von anderen lernen kann, das sollte man nicht missen. So, das heißt, da wird es sicherlich eine Phase geben, wo man sehr, sehr viel auch einfach in anderen Unternehmen sehr, sehr viel lernen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt, finde ich. Den müssten wir auch, glaube ich, so noch einmal festhalten, dass diese Erfahrung sammeln in einem Unternehmen, das schon funktioniert, wo du dir keine Gedanken machen musst, wie du deinen Kunden findest, wie du, keine Ahnung, ihn managest, wie du das Studio managest, allgemein dein Business, sondern einfach wirklich dich auf das Training konzentrieren kannst. Das ist eigentlich eine super Erfahrung und nicht jeder hat die Möglichkeit. Also ich hatte die Möglichkeit zum Beispiel nicht. Ich musste leider von Anfang an so richtig Vollgas selbstständig ballern. Aber ich habe schon die Geschichten gehört, wo man so gemacht hat und ich finde das super. Also wenn ich empfehlen könnte und wenn mich jemand fragen würde, dann würde ich auch sagen, hey, wenn du die Möglichkeit hast, so in einem Studio arbeiten und Erfahrung sammeln, mach das, weil da zerbrichst du dir den Kopf wegen viele Sachen nicht.
Ja, sehr, sehr gut.
Vorteil.
Ja, super, super wertvoll, dass du das nochmal ansprichst, weil genau dieser Aspekt mit, es kommen, sobald du in Anführungszeichen dann die Entscheidung triffst, selbstständig zu sein oder auch nur parallel selbstständig zu sein, sobald du diese Entscheidung triffst, kommt genau, was du gerade angesprochen hast, ein Berg an Aufgaben auf einmal auf einen zu, auf die man häufig nicht vorbereitet ist und häufig auch gar keinen Bock hat.
Natürlich. So. Wer hat schon Bock auf Buchhaltung?
Ja, also deshalb, das ist etwas nicht zu unterschätzendes und deshalb ist es hilfreich da in, du hast es perfekt formuliert.
Das ist sogar jetzt, wenn ich, also ich bin immer noch angemeldet in meinem Studium. Das ist so witzig, ich bin angemeldet, aber ich lerne so wenig tatsächlich, weil jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und mich darauf konzentrieren möchte, natürlich kommt da irgendeine E-Mail, irgendein Anruf, das sofort gemacht werden muss und das ist halt echt ein bisschen stressig. Ja,
ja, und dann jongliert man auf einmal mit Aufgaben, obwohl man sich auf eine Sache konzentrieren möchte.
Ja.
Genau, und diesen Umgang, entweder ist es Learning by Doing,
ja.
Oder man hat es schon idealerweise in irgendwie funktionierende System zumindest in den Grobzügen kennengelernt. Und dann kann man die Frage, die du gestellt hast, so Selbstständigkeit, würdest du das empfehlen oder nicht, kann man sie sicherlich danach erstmal neu abwägen, ob man da Bock drauf hat. Weil in Deutschland gerade ist es, finde ich, auch zum Teil attraktiver denn je, irgendwo einfach angestellt zu sein. So, also
ich kann das nicht zugeben, Mama, ich kann das nicht zugeben. Ja.
Und gleichzeitig gibt es auch da natürlich andere Vorteile in der Selbstständigkeit. Ja, deshalb da vielleicht einmal so als Querhinweis. Mhm. Ich hatte mit Marina auch 2 Episoden in unserem Podcast.
Das habe ich gesehen sogar. Also gerne mal reingucken. Ja.
Genau, zwischen Apps und Aperol. Da hatten wir nämlich sogar 2 Episoden. Einmal Vorteile der Selbstständigkeit und dann in der nachfolgenden oder andersrum Nachteile der Selbstständigkeit. Ja. Hatten wir nämlich genau einfach mal offen transparent darüber gesprochen, dass man da so ein paar Dinge einfach auf dem Schirm hat. Ja. Und dann kann man die Frage sicherlich besser für sich entscheiden.
Ja, sehr cool. Jetzt erzähl. Neuroathletik Functional Training.
Wie lange sollte der Podcast übernehmen? Wollen wir da doch noch 8 Stunden voll machen?
Ich kann auch daraus 2 Teile machen, das ist kein Problem. Ich habe keinen Manager über mir, weil ich kann machen alles, was ich will. Aber ganz ehrlich, also für so viele Menschen ist das nicht klar, dass die Bewegung im Kopf entsteht. Also für mich war das eine Entdeckung irgendwann und bestimmt ist das auch jetzt für jemanden, der unser Podcast hört, auch eine ganz andere Welt. Vielleicht für solche Menschen, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Was ist das Neuroathletik und wie bist du dazu gekommen?
Ja, sehr gut. Ich hake mal direkt da ein. Du hast gesagt, Bewegung beginnt im Gehirn, Bewegung beginnt in Anführungszeichen im Kopf. Mhm. Und ich würde da gerne sogar noch einen draufpacken. Wir haben vor allem hauptsächlich ein Nervensystem und ein Gehirn, um uns zu bewegen. Ich finde, das packt nochmal eine Schippe drauf, weil dadurch wird uns schon eine Lösung präsentiert, wie wir unser Gehirn und unser Nervensystem nämlich gesund funktionstüchtig halten können, indem wir uns nämlich bewegen. Ja, genau. So, keine Raketenwissenschaft, aber der spannende Punkt ist, wie müssen wir uns bewegen? Was ist mit Bewegung laienhaft gemeint? Die meisten werden wahrscheinlich denken, okay, dann gehe ich halt einfach zum Sport oder ich gehe 10.000 Schritte am Tag und dann habe ich mich bewegt. Mhm. So, aber das spiegelt nicht... Das
ist mein Papa.
Ja, das sind, glaube ich, die meisten da draußen und dann sagen so, ich habe was für meine Gesundheit getan und dann um meine Gesundheit vom Nervensystem oder was auch immer. Aber da steckt halt viel, viel mehr hinter. Aber deshalb, der erste Gedankengang ist, Bewegung beginnt im Gehirn, aber auch, wir haben ein Nervensystem, wir haben unter anderem ein Gehirn, um uns vor allem sehr komplex und adaptiv bewegen zu können. So, und das überhaupt erstmal auf dem Schirm zu haben, sich auf der Zunge zergehen zu lassen, um dann nämlich zu überlegen, okay, geil, wenn ich jetzt über Bewegung mein gesamtes System bestmöglich gesund funktionstüchtig halten kann, welche Inhalte stecken da jetzt hinter? Wie muss ich, kann ich mein Leben und mein Training gestalten, um gesünder zu sein? Ich werfe gerne beides rein, weil es immer so, Training ist abgeschlossen wieder und Leben findet 24 Stunden am Tag. Aber mit diesen Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften, dem Nervensystem, gewinnen wir vielleicht auch ein Verständnis davon, welche gesunden Verhaltensweisen oder ungesünderen Verhaltensweisen wir auch in unserem Leben einfach drin haben, neben dem klassischen Training. Und deshalb probieren wir da mal die Brücke eigentlich schon zu schlagen. Das eine sind Trainingsinhalte oder sie können als Trainingsinhalte angesehen werden. Sie können aber auch als Lebensinhalte angesehen werden, wie wir einfach unseren Alltag und unser eigenes Leben gestalten. Mhm. Und das ist eigentlich nicht nur der Aufhänger, aber warum ich mich für diese Thematik so sehr interessiere, dass ich auch nicht nur gesagt habe, okay, ich lasse mich da ein bisschen berieseln, sondern als ich damals die Thematik über ein Fortbildungsinstitut aus Amerika, über Zealth Performance nämlich kennengelernt habe, gemerkt habe, okay, da muss ich mehr drüber wissen. Und habe deren gesamtes Curriculum, 12 Module nämlich durchlaufen über 3 Jahre. Und dann aber auch da die Reise begonnen, mich damit richtig intensiv auseinanderzusetzen.
Also das war noch nicht intensiv genug. Ne?
Genau, also klar, das war überwältigend zu dem Zeitpunkt. Aber dann, als man angefangen hat, tiefer in die einzelnen Inhaltsbereiche sich einzulesen, hat man erstmal die gewaltige Vielfalt und Möglichkeit, das Potenzial erkannt, wie es auch noch weitergehen kann oder was man auch an Inhalten aufbereiten kann mit dem Fundament, was man aus den Sport- und Bewegungswissenschaften mitbringt. Wie kann man das verknüpfen? Mhm. Weil das ist vielleicht sogar noch viel, viel mehr die Begeisterung, die ich für diese Schnittstelle oder die beiden Inhaltsbereiche, wenn man sie übereinander legt, habe. Weil du hast jetzt vom klassischen Neuroathletik-Training gesprochen. So wie die meisten mit den Inhalten, vor allem im deutschsprachigen Raum, mit Neuroathletik arbeiten, arbeiten wir überhaupt nicht. Weil es unserer Meinung nach ein viel zu isolierter Ansatz oder Herangehensweise ist. Sondern wir wollen die gesamte Bandbreite oder Palette abdecken, um nämlich das gesamte System bestmöglich auszurichten für alle Anforderungen im Leben und nicht nur für eine spezifische Bewegung oder einen Hack zu machen, um eine Position oder Bewegung besser hinzubekommen, sondern nein, wir wollen halt das gesamte System, sind wir über der Begrifflichkeit, wir wollen das System regulieren, sodass wir bestmöglich in jeder Situation in unserem Leben funktionieren so, und performen können.
Funktionieren, also was ist für dich funktionelles Training?
Ja, ich könnte immer noch, ich mache es nur jetzt nicht mehr, weil die für die Leute nicht greifbar ist, ich könnte immer noch überall funktionelles Training drüber schreiben, weil Functional Training, es geht darum, um Funktionen unseres Organismus zu optimieren. Ja. So, was braucht derjenige, was will derjenige, was will er erreichen, was braucht aber sein gesamter Organismus, um zu funktionieren, um gesund zu sein, um widerstandsfähig, leistungsfähig zu sein. Also diese Begrifflichkeit ist für mich immer noch in gewisser Weise über allem. Allerdings ist natürlich der erste Kontaktpunkt, wenn Trainer und Therapeuten sich mit dem Functional Training auseinandersetzen, dann muss man das irgendwie begrenzen. Oder es wird häufig begrenzt, vielleicht so eher formuliert. Und dann geht es halt darum zu sagen, okay, wir kümmern uns um das Muskel-Skelett-System, um ein paar Bewegungsmuster, um, ich weiß gar nicht was alles, frühkindliche motorischen Entwicklungsschritte. Also das sind so die Inhalte, die dann zunächst aufgegriffen werden. Wenn man aber diese laienhafte Formulierung nimmt mit, es geht um Funktionen deines gesamten Organismus und nicht nur von einem einzelnen Teilbereich deines Organismus, könnte man diese Begrifflichkeit immer noch über alles schreiben, weil wenn es um Funktionen vom Organismus geht, dann geht es um Funktionen von deinem Nervensystem, deinem Hormonsystem, deinem Verdauungssystem, deinem Kreislaufsystem, deinem Muskelsystem, deinem Skelettsystem, deinem, schieß mich tot, also alle Körpersysteme. Ja, und das ist halt diese, ja, das ist aber diese Begeisterung, die wir dann haben zu sagen, nicht zu isoliert denken, sondern integrativ alle Systeme im Verbund, die den menschlichen Organismus ausmachen, die unsere Gesundheit am Ende auch ausmachen, dass wir die bedienen wollen. Sowohl in der Lehre als auch mit unseren Leuten logischerweise auf der Fläche, im Training und in ihrem Leben.
Also das heißt, du hast Neurowissenschaft in dein Training integriert und nicht andersrum, sagen wir mal. Also dein Training, ich war schon bei deinem Training, das ist super spannend, sehr cool aufgebaut. Und man würde sogar nicht, wie sagt man, also man würde auch nicht sagen, okay, habe ich mit meinem Nervensystem gearbeitet, sondern das ist halt ganz normales Training in dem Sinne, dass du arbeitest hauptsächlich mit deinem Körper, aber die Übungen sind anderes.
Genau, und das ist eigentlich der Sprung, und deshalb begeistert mich jetzt sogar rückblickend, weil es Jahre her ist, als du das erfahren hast, dass genau das ist mein Ziel im Training zu bezwecken. Es muss nicht am Ende gesagt werden, ich habe jetzt gerade Neuroathletik gemacht, ich habe Functional Training gemacht, ich habe Krafttraining gemacht, sondern am Ende ist es der Blend aus allem und deshalb auch dieses nochmal nur angesprochen, wir nutzen die Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, integrieren die einfach in Form von Bewegung in dem Training. Das heißt, indirekt, was die Inhalte oder diese Erkenntnisse beispielsweise sind, ist unsere Augen, unser Gleichgewicht, unsere innere Wahrnehmung. Das sind alles Inhaltsbereiche, die wir dann halt im Training aufgreifen über, wenn es um die Augen geht, dann machen wir halt Visualtraining. Aber nicht isoliert, dass wir jetzt nur die Augen trainieren, sondern welche Übungen können wir aufgreifen, wo die Augen mit integriert werden. Ein simples Beispiel, sobald wir mit einem Partner arbeiten, und auf diesen, ich kann mich glaube ich, wir hatten sogar eine der Übungen, wo jetzt keiner an Neuroathletik-Training denken würde, hatten wir glaube ich auf dem Summit sogar vorgemacht, wo wir Schulter an Schulter am Krabbeln waren.
Ja, stimmt. Ja.
Und nur durch diese Interaktion mit einem Partner wird man beispielsweise räumlich sich neu orientieren muss. Man muss sich abstimmen mit dem Partner, ohne darüber zu sprechen. Man hat eine zusätzliche Feedback-Schleife über viele unserer Wahrnehmungssysteme, wofür unser Nervensystem eigentlich gemacht ist. Also unser Nervensystem nimmt Reize wahr, verarbeitet diese und reagiert darauf. Wenn wir mit einem Partner arbeiten, müssen wir Reize wahrnehmen, müssen diese verarbeiten und darauf reagieren. Und das ist einfach nur so ein kleiner Perspektivwechsel oder eine kleine Veränderung, wie wir dann Übungen auswählen und wie wir sie umsetzen, um halt stärkere Aktivierungen unter anderem des Nervensystems zu fördern. Und umso schöner, ich mache nochmal unterm Strich, was du gesagt hast, es muss am Ende noch nicht mal demjenigen auffallen. Aber er geht am Ende raus und er fühlt sich besser.
Ja. Aber du bist immer noch ein Personal Trainer. Das heißt, wenn jemand zu dir zum ersten Mal kommt, machst du noch Assessment? Oder? Ja, okay, also du machst das Assessment und schaust, wo die Defizite sind, Schwächen vielleicht und so, und baust das Training drauf auf. Kannst du noch kurz erzählen, wie du das machst? Also
Ja, klar. Also Assessment oder Analyse an sich geht erstmal darum, einen Ist-Zustand bei demjenigen festzustellen. Du hast jetzt gerade von, glaube ich, Defiziten oder Schwächen gesprochen. Wir kommunizieren es gerne einfach, es sind Stärken und Schwächen, also beides davon, weil du wirst bei einer Ist-Zustandsanalyse, wir überprüfen Gesundheitsparameter, wir überprüfen über eine Bewegungsanalyse, welche Bewegungsmuster wie gut funktionieren. Und aber zusätzlich zu Bewegungsmustern im klassischen Sinne über den Körper überprüfen wir halt noch Augenbewegungen oder spezifisch Kopfbewegungen, die dann für Gleichgewichtsaktivierungen verantwortlich sind. Wir überprüfen die Sensibilität, die Wahrnehmung auf der Haut, um da Rückschlüsse über bestimmte Inhaltsbereiche des Nervensystems zu gewinnen. Oder die einzelnen Hirnnerven kann man beispielsweise auch differenzierter betrachten, um dann nämlich Spannungsmuster im Körper wieder zu beeinflussen und zu regulieren. Und das ist immer unser Startpunkt in der 1:1-Betreuung, weil wir sagen, okay, du kommst vielleicht durch die Tür herein mit einer Zielsetzung, aber wie dein System funktioniert, das wissen wir ja gar nicht. Das kannst du vielleicht versuchen zu verbalisieren, aber am Ende können wir sehr gute, objektive Tests auch einfach nutzen, um ein Bild uns davon erstmal zu verschaffen. Und das ist auch schon der erste wertvolle Aspekt. Viele dieser Inhaltsbereiche oder auch der Ergebnisse sind demjenigen gegenüber gar nicht bewusst. Das heißt, auf einmal haben wir da auch eine gemeinsame Kommunikation darüber, zu sehen, wo sind Entwicklungspotenziale? Wo hast du deine Stärken, wo hast du deine Schwächen? Sodass wir beides in der Trainingspraxis berücksichtigen können. Genau.
Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie ihr das macht? Also was ist genau, du hast Gesundheitscheck oder so. Also kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, also beginnt ist die Analyse immer mit einer Anamnese, sodass man erstmal derjenige im Vorhinein, idealerweise auch klassischerweise medizinische Historie, Zielsetzung, einfach festhält. Dann treffen wir uns für den Ersttermin auch immer hier vor und sprechen nochmal darüber. Weil meistens, wenn man im Gespräch mit demjenigen nochmal auf bestimmte Aspekte seiner Anamnese eingeht, kommen noch weitere Informationen einfach zur Kenntnis. Deshalb auch da Kommunikation auf im Vorhinein Dinge ausfüllen und dann aber gemeinsam nochmal besprechen in dem Austausch. Und danach, nachdem wir hier begonnen haben, sind wir mal hinten auf der Trainingsfläche. Und auf der Trainingsfläche geht es dann genau darum, dass wir sagen, okay, Nummer 1, Gesundheitsparameter.
Was ist das?
Klassiker.
Was meinst du damit?
Ja, so Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz, Atemmuster. Sauerstoffsättigung und manchmal Perfusion-Index, Herzratenvariabilität, wobei die von der Sensibilität, diese Parameter hier vor Ort zu überprüfen, nicht immer sinnig ist, sondern dann eher optional nochmal demjenigen an die Hand gegeben wird, dass er sie selbstständig überprüft. Aber das stellt erstmal quasi die Basis an Gesundheitsparametern dar, dass man halt da auch im Training nicht auf dumme Entscheidungen kommt oder trifft.
Wie zum Beispiel?
Bluthochdruck und wir sagen, gib ihm richtig, Krafttraining, Maximalkrafttraining. Also es ist hoffentlich für viele Trainer oder Therapeuten draußen nicht nur selbstverständlich, wenn es vielleicht noch nicht selbstverständlich ist, aber schnell nachzuvollziehen, dass man halt im medizinischen Kontext auch ungünstige Entscheidungen als Trainer und Therapeut treffen kann, wenn man bestimmte Dinge nicht vorher als Sicherheitsvorkehrung überprüft hat. Und selbst wenn die Parameter alle gut ausfallen, dann ist das Schlimmste, was passieren konnte, dass du 5 Minuten dafür aufgewandt hast, um gerade einmal den Blutdruck zu messen, um einmal die Herzfrequenz zu messen, um einmal die Sauerstoffsättigung zu messen, um einmal, und das ist dann das Folgende, wenn man sagt, beim visuellen System, wenn wir die Augen überprüfen, um einmal die Umgebungswahrnehmung, das periphere Sehen zu überprüfen. Weil wenn wir Ausfälle des peripheren Sehens haben, dann kann irgendwas Verrücktes im Nervensystem vorgehen, was medizinisch unbedingt überprüft werden müsste. Und das sind so, im medizinischen Kontext spricht man von Red Flags. Das heißt, wenn diese auffallen, so rotes Licht, ab zum Arzt, überprüfen lassen.
Hattest du schon solche Fälle?
Gesichtsfeldausfälle zum Glück nicht, aber Red Flags mit Klassiker Bluthochdruck, wo dann auch zum Beispiel über Langzeitmessungen des Bluthochdrucks auch wirklich rausgekommen ist, dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern dass es ein konstanter Zustand eines Bluthochdrucks ist und dann auch zum Teil medikamentös das Ganze eingestellt wird. Doch, definitiv.
Okay, cool. Also Gesundheitscheck und dann, wie geht's weiter?
Genau, dann starten wir mit einer Bewegungsanalyse erstmal.
Was macht er da so?
Genau, da bedienen wir uns vom Functional Movement System. Gibt es fantastische diagnostische Verfahren, einmal über einen Functional Movement Screen. Es gibt das sogenannte Selective Functional Movement Assessment und es gibt den Fundamental Capacity Capacity Screen, Fundamental Breathing Screen.
Oh mein Gott.
Also es gibt da ganz, ganz viele sehr interessante Testbatterien, die dann immer auch gezielt ausgewählt werden können. Also wir starten mit jedem, auch mit dem Functional Movement Screen. Mhm. Und das ist dann für die weiterführende Bewegungsanalyse, dann sind die Ergebnisse notwendig zu sagen, bei Leuten, die Schmerzen haben, geht es weiter mit der Batterie Selective Functional Movement Assessment. Bei den Leuten, die keine Schmerzen haben und performen können und wollen, geht es weiter in Richtung Fundamental Capacity Screen. Sodass man da immer, wir formulieren es gerne, wie so eine Weichenstellung haben. Abhängig von den Ergebnissen treffen wir nicht nur Entscheidungen für das Training, sondern auch für das weitere Testprozedere. Mhm. Wo muss man vielleicht genauer drauf schauen? Wo kann man vielleicht pauschaler drauf schauen?
Mhm.
Und weitergehen. Genau. Und das wird einfach noch ergänzt mit dann Überprüfung deiner Augen, Überprüfung deines Gleichgewichts, Überprüfung deiner Sensibilität.
Mhm. Auch so, durch, so wie du uns das beigebracht hast, du schaust Test-Retest, also du schaust, ob sie sich verbessert hat oder nicht.
Genau, das Test-Retest, das kommt erst später im Training.
Okay.
Am Anfang machen wir nur Testen, weil es ein Rohzustand ist. Mhm. Da geht es noch gar nicht darum, dass wir irgendwie daran arbeiten wollen, sondern ich will einfach nur roh wissen, also nehmen wir wieder Beispiel Blutdruck. Wir messen einen Blutdruck, wir halten ihn fest als Momentaufnahme und schauen uns dann im Verlauf des Trainings über Wochen, Monate, Jahre hinweg, schauen wir uns an, wie sich der Blutdruck verändert.
Ah, okay.
So, und das kann man auf jeden Parameter beziehen, mal von Einheit zu Einheit, mal aber von Woche, Monat, Jahr zu Jahr.
Ja, das ist ein sehr, so sehr genauer Parameter. Was machst du mit sowas mit Augen? Taktiles und Gleichgewicht, wie überprüfst du das?
Ja, wenn wir bei den Augen bleiben, gibt es verschiedene Kategorien der visuellen Fähigkeiten. Also, das Fundament von unserem Sehen, von unseren Augen ist die Umgebungswahrnehmung. Ohne, also alles, was wir über die Augen sehen und wahrnehmen können, ohne hinzuschauen. Das heißt, wenn wir uns gerade in die Augen schauen, nehmen wir trotzdem den Raum um uns herum wahr. Und das ist quasi so die Basis.
Okay.
Heute schon häufig darüber gesprochen, aber ich komme nochmal zu Anton. Das Erste, was Anton kennenlernt, die Babys können am Anfang nicht scharf sehen. So, das heißt, sie nehmen aber trotzdem schon über ihre Augen etwas wahr. Und das, die Umgebungswahrnehmung ist auch bekannter als das Bewegungssehen. Das heißt, sobald wir Bewegungen im Raum machen und diese mit unseren Augen wahrnehmen, da haben wir stärkere Aktivierung, als wenn alles ruhig und statisch ist. Dann wird alles ein bisschen runtergefahren. Das heißt, das ist so das Grundfundament und dann überprüfen wir halt einfach die Umgebungswahrnehmung mit auch simplen Tests. Also muss gar nicht groß technologisiert sein, sondern einfach schau auf den Fixpunkt nach vorne, aufrechte Körperposition und dann kommen einzelne Bewegungen in den einzelnen Gesichtsfeldern am Kopf vorbei und wir halten fest, wie weit du halt nach oben, nach unten, nach rechts, nach links die Umgebung wahrnehmen kannst. Genau, und dann wird vieles alles darauf aufbauen. Bei den Augen sind verschiedene Augenbewegungen, die wir prüfen können, weil wir über die Augenbewegungen Rückschlüsse über einzelne Hirnnerven, die die Augapfelmuskulatur nämlich innervieren, gewinnen können und den Ursprung von den Hirnnerven in bestimmten Hirninstanzen, die halt diese Augapfelbewegung steuern. Das heißt, durch jeden Test gewinnen wir Leiner formuliert Rückschlüsse, in dem Falle über die Augapfelbewegung oder aber auch, woher stammt eigentlich dieses Signal, um bestimmte Bewegungen überhaupt steuern zu können? Und am Ende können wir alle Ergebnisse übereinander legen und laienhaft kann man jetzt denken, am Ende haben wir so einen Scan auch von dem Gehirn gemacht, über aber funktionelle Tests, ohne einen wirklichen Scan gemacht zu haben. Und das hilft uns dann halt auch, um einfach zu sagen, okay, wo gibt es halt Stärken und wo gibt es Schwächen? Wo wollen wir überhaupt ansetzen?
Gleichgewichtssystem?
Gleichgewichtssystem? Ich bin mal so fies und spiele mal den Ball rüber. Woran kannst du dich noch erinnern?
Ja, meinst du die Übungen oder die, wie Gleichgewichtssystem funktioniert?
Nein, keine Angst, will ich da nicht weiter auf
die Folter. Also ich könnte beides beantworten.
Ah, ja, genial, dann hau raus. An welche Gleichgewichtstests oder auch Übungen kannst du
Also ich mache das immer tatsächlich mit Test-Retest, aber Gleichgewichts würde ich wahrscheinlich Romberger-Test nehmen.
Super.
Macht er auch? Oder?
Genau, das heißt Romberg-Test, Überprüfung, Standsicherheit, verschiedene Varianten der Standsicherheit und auch da finde ich immer ganz spannend eigentlich auch, wo setzt man bei wem die Messlatte, beziehungsweise nicht bei wem die Messlatte, sondern was ist im Allgemeinen die Messlatte? Also Romberg, was du gerade meintest, Überprüfung der Standsicherheit. Wir können im Parallelstand mit geschlossenen Füßen stehen. Wir können mit den Füßen voreinander stehen. Wir können auf einem Bein stehen. Ja. Wir können das Ganze mit offenen, geschlossenen Augen machen. Und die Messlatte, die wir da setzen, aus gesundheitlicher Sicht ist, naja, wir sollten alles davon können.
Ja.
10 Sekunden auch mit geschlossenen genau. Augen, auch auf einem Bein stehen.
Ja.
Weil auch das gibt uns schon Rückschlüsse darüber. In dem Falle, du hast jetzt über das Gleichgewichtssystem, das vestibuläre System ist unter anderem eines unserer Stabilisationssysteme. Mhm. Das heißt, wir gewinnen gerade, indirekt gerade, Rückschlüsse darüber. Naja, Nummer 1, wie gut ist deine Standsicherheit? Und wenn die nicht gut ist, vielleicht ist dein Gleichgewichtssystem mit dafür verantwortlich, dass deine Stabilität oder Standsicherheit nicht so gut ist.
Mhm. So. Ja, ja, genau. Also macht er das auch. Okay. Und weil für mich ist es immer ein bisschen einfacher mit dieser Test-Retest-Methodik machen. Also das heißt zum Beispiel, ich überprüfe die Beweglichkeit, dann machen wir eine Gleichgewichtsübung wie Kopfbewegung, einfach Beschleunigung, ja oder nein.
Mhm.
Und dann machen wir Retest, ob das funktioniert hat oder nicht. Also so mache ich das mit meinen Kunden. Aber Romberger-Test ist auch halt. Ne?
Fantastisch. Und ja, nein, Saga ist zum Beispiel auch fantastisch. Das kannst du sowohl als Trainingsintervention und im Test-Retest, genauso wie du es gemacht hast, aufgreifen. Und wir nutzen das halt im Screening am Anfang als schneller Funktionstest der Bogengänge, wo wir sagen, der Neinsager, das sind die horizontalen Bogengänge. Und da geben wir, damit wir das Ganze messbar machen können, geben wir einen Takt, ein Tempo vor. Das heißt,
das war meine Frage, wie messt ihr das? Okay.
Genau. Mhm. Und das hat sich mit der Zeit bei uns jetzt in den letzten Jahren entwickelt, weil wir auch gemerkt haben, es darf nicht zu subjektiv sein, diese Tests zu bewerten, sondern wir brauchen knallharte, messbare Zahlen und Daten, damit wir Entscheidungen treffen können, ist das jetzt wirklich auffällig oder ist das vollkommen in Ordnung?
Mhm. So, okay, verstehe.
Dann nehmen wir dann beispielsweise 120 Schläge die Minute, dass du quasi sagen kannst, bei dir oder auch bei deinen Trainees, schnapp den Fixpunkt, kannst du den Fixpunkt halten, während du bei 120 Schlägen die Minute den Kopf schüttelst oder du merkst so, oh, meine Augen, jedes Mal, wenn ich nach links drehe, sind meine Augen auf einmal links. So,
ja, okay,
weil wir da die Reflexe überprüfen.
Ja, das ist super, okay. Und taktiles System oder propriozeptives System, beides macht ihr oder nur?
Genau, also
Sensibilität wahrscheinlich.
Genau, hauptsächlich Oberflächensensibilität machen wir auch erstmal, außer in der Anamnese gibt es bestimmte Körperpartien, die danach schreien, nochmal separat überprüft zu werden, wie gerade Operationen und Narben am Körper. Die würde man dann über die Anamnese wissen, die muss ich mir unbedingt auch nochmal angucken. Ansonsten starten wir aber erstmal sehr peripher über die Sensibilität unserer Finger, unserer Füße, um zu schauen, gibt es da Differenzen, gibt es da grobe Auffälligkeit überhaupt der Wahrnehmung. Klassiker sind die Füße bei allen gefühlt, dass wir da sehr wenig mittlerweile fühlen und spüren und wahrnehmen.
Okay.
Genau. Und Propriozeption, was du meintest, Propriozeption isoliert zu überprüfen, ist verdammt schwierig, weil es quasi die Feedbackschleife von unserem Körper über Muskeln, Sehnen, Bändern, Gelenke, Spannungszustände, Positionen, Bewegungen wahrzunehmen. Und wir formulieren es und kommunizieren es gerne so, sobald wir, also alle Bewegungstests, die wir machen, selbst haltende Position, überprüfen indirekt auch die Propriozeption. Das heißt, die Frage ist immer nur, wie komplex ist die Bewegungsaufgabe, wie viele Segmente deines Körpers sind daran beteiligt. Das heißt, wenn wir nochmal zurückkommen auf den FMS, da geht es um 7 große globale Bewegungsmuster. Yeah. Das ist ein sehr starkes, globales, propriozeptives Feedback, was der Körper gerade dem Gehirn liefert.
Mhm.
Das heißt, da haben wir das schon mal sehr schwammig überprüft.
Mhm.
Wenn da aber irgendwas auffällig ist in dem System, dann kann man sich das detaillierter anschauen und auf einmal überprüfen wir die Propriozeption, aber segmentaler, wo wir sagen, bei, was können wir als Beispiel nehmen, wenn die Hocke nicht funktioniert und man sagt, okay, da sind aber Schmerzen oder da sind so starke Bewegungseinschränkungen, woran liegt das denn an der Hocke? Dann kann man entweder sagen, man schießt wild um sich und sagt, okay, ist egal, wir machen mal ein bisschen Mobilisation, Halswirbelsäule, Mobilisation, Wirbelsäule, Mobilisation, Hüfte, Sprunggelenke, Knie, alles.
Mhm.
Oder man hat in dem Testing-Prozedere den Gedankengang und sagt, okay, ich möchte dieses Muster weiter herunterbrechen und nicht mehr den ganzen Körper, sondern nur noch erstmal nur Oberkörper, nur Unterkörper. Gibt es hier vielleicht Auffälligkeiten der Bewegung indirekt der propriozeptiven Feedbackschleife, dass der Oberkörper nicht so gut funktioniert, der Unterkörper funktioniert, aber der Oberkörper trägt dann beispielsweise, wenn er nicht funktioniert, dazu bei, dass die Hocke nicht funktioniert. Also das sind dann so Muster, die man probiert zusammenzusetzen, um von global nach lokal auch die Propriozeption zu überprüfen. Ich hoffe, irgendjemand konnte mir folgen. Aber du kennst es bei dir aus der eigenen Praxis, weil du genau so auch arbeitest. Manchmal auch da nochmal.
So genau.
Ja, aber das Hintergrundwissen darüber unterstützt weiß, einfach nur die praktische Tätigkeit. Ja.
Aber wie lange dauert es bei dir so ein Check? So eine Checkrunde?
Ja, Check machen wir 120 Minuten. Also Doppelstunde komplett. Ja, abschließend machen wir dann, gerade wenn es um Kapazitäten geht, kommen halt noch höhere Anforderungen auf denjenigen zu. Also Kraftanforderungen, Ausdaueranforderungen, kleiner Herz-Kreislauf-Test nochmal, auch am Ende. Sodass man 120 Minuten von Anamnese bis hin zu, wenn es möglich ist, All-Out-Performance, alles überprüft.
Okay, krass. Was ist deine Zielgruppe?
Ja.
Alles, oder?
Ja, wirklich. Also zuerst, im Marketing hört man immer Spezifität, spezifisch auf eine Zielgruppe.
Weiß, ist,
ist bei uns schwierig. Durch die Neurowissenschaften sind auch neurodegenerative Erkrankungen viel dazugekommen. Das heißt, momentan ist es eher so vom Klientel, wenn man es Dreier clustert, ist es Reha, Therapie, Otto Normalverbraucher, Breiten, Gesundheitssport bis hin zu Leistungssport, würde ich sagen, haben wir 20% Reha, 60% Gesundheitsbreitensport, 20% Leistungssport. Ich hoffe, ich bin auf 100% gekommen. 20, 60, 20.
Das werden wir danach schauen. Okay, dann frage ich anderes. Was macht dir am meisten Spaß?
Leute, die Bock auf Sport und Bewegung haben. Also die ähnlicher Natur sind wie ich. Das macht mit am meisten Spaß, weil man immer weiter lernen kann. Also das gilt zwar für alle, also auch die Leute, die ich im Reha-Therapie-Bereich begleite, möchte ich ab der ersten Einheit aufzeigen, wohin die Reise geht. Und deshalb ist dieses auch viel Vormachen, denen dann zum Beispiel Bewegungen zeigen, die vielleicht zunächst utopisch für sie in dem Moment erscheinen, wo wir aber hinkommen wollen, weil es etwas sehr Natürliches ist. Das heißt, wie kann ich mich, das ist immer so geil im Podcast und gerade mit Aufnahmen, sind die Leute dann so, was machen die da? Wenn ich jetzt nämlich sage, ich möchte Leuten halt auf verschiedenste Arten beibringen, zu rollen, zu krabbeln, sich hinzulegen, aufzustehen und das aber variabel und effizient, sodass es leicht aussieht. So, und im Reha-Bereich, wenn das zum Beispiel diese grundlegenden Dinge nicht funktionieren, will ich denen das aber direkt von Anfang an aufzeigen, da wollen wir hinkommen. Wir wollen sehr wenig sind wir auf der Liege, aber wenn ich im Reha-Bereich vereinzelt mit Leuten auf der Liege bin, dann zeige ich denen ab der ersten Einheit, am Ende wollen wir hier auf dem Boden rollen. Am Ende wollen wir hier auf dem Boden verschiedene Dinge machen können, um am Ende den gesamten Körper nämlich in der Integrität auch koordinieren und stabilisieren zu können. Ja, deshalb, zu deiner Frage, was mache ich am liebsten? Leute, die sowieso den Drive haben und sich auch viel bewegen können und möchten oder noch mehr bewegen können, wollen. Doch, so würde ich es, glaube ich, beantworten. Und bei dir selber?
Also ich habe ja angefangen, irgendwann, wo ich erst Trainerin geworden bin, habe ich mit Kindern gearbeitet. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, das ist gar nicht so meins. Also diesen Fall machen wir ganz weg. Mit Erwachsenen, die Bewegungsbeschränkungen haben, ob es wegen Schmerzen ist oder wegen, keine Ahnung, OPs, was auch immer, Verletzungen, und die wieder ins Bewegung bringen, in die freie Bewegung, dass sie sich frei fühlen, dass sie wieder, also ich liebe diese Nachrichten, wo sie schreiben, Christine, ich habe keinen Schmerz mehr, Christine, ich fühle mich viel besser. Also das ist, glaube ich, das, was mich wirklich begeistert. Die Leute, die sich sowieso schon frei bewegen können, super, arbeite ich auch gerne und wir entwickeln uns weiter gemeinsam. Aber die, die das nicht konnten und jetzt wieder können, ich denke, das ist der Game Changer. Also das inspiriert mich extrem.
Ja, cool. Diese Feedback-Schleife, die man darüber auch erhält von den Leuten, ist natürlich nochmal viel emotionaler, weil sie aus dem vermeintlich nicht so guten Zustand in einen wieder besseren, funktionstüchtigen, guten, gesunden Zustand kommen und dann auf einmal ein ganz anderes emotionales Attachment haben. Okay. Das heißt, das muss man vielleicht als Trainer, vor allem als Trainer, weil die Therapeuten arbeiten hauptsächlich mit so einem Klientel, aber als Trainer auch auf dem Schirm zu haben, für viele ist ja ansonsten das Training so ein nices Goodie, wo man sagt so, naja, ich bin ja gesund.
Ja,
so,
ja.
Aber ich glaube, das, was wir unter Gesundheit verstehen oder Möglichkeiten der Gesundheit und Performance verstehen, ist noch viel größer als das.
Ja, ja.
Aber das Feedback von denjenigen ist nicht annähernd in dem Ausmaß, wie wenn jemand von einem etwas zerbrechlicheren
Absolut.
Zustand sich aufbaut.
So,
aber die Wertigkeit ist immer gegeben und ich möchte mal die Leute aufrütteln zu sagen,
genau.
Du glaubst gar nicht, wie gut wir jetzt präventiv
ganz
schon an allem arbeiten können.
Ganz genau,
so,
ja,
du wirst
ja.
in 10, in 20, in 30 Jahren wirst du dann nämlich wahrscheinlich rückblickend entweder dich innerlich bedanken oder einfach appreciaten, dass du rechtzeitig damit angefangen hast.
Auf jeden Fall. Das tun mir auch jetzt junge Leute, die das nicht verstehen, die vielleicht auch kein Vorbild haben, was das betrifft, die einfach das Leben leben sollen, die auch und das Leben genießen auf jeden Fall, aber die vielleicht jetzt schon mit 16, du siehst von außen schon als Trainer vor allem, dass sie da Probleme haben, sagen wir mal so, und vielleicht sollten schon jetzt damit anfangen, sonst wird es zu spät sein. Also natürlich mische ich mich da nicht ein, aber manchmal möchte ich so, fang an, jetzt.
Komplett, so im Kindesjugendbereich ist das, glaube ich, also schockierend, wie da gerade so die Veränderung und der Wandel stattfindet. Und da kann man sicherlich hoffentlich mehr über Spiel und Spaß die Leute noch abholen. Später ist es aber auch, also verrückt, dass du jetzt verständlicherweise aber so an 16- bis 18-Jährige schon denkst in dem Alter.
Ja, weißt du warum? Weil ich war, also ich war beim Konzert vorgestern und da sind solche Leute gewesen, also so 16, ich bin schon ein bisschen zu alt für solche Konzerte, glaube ich.
Die Mama Christina war auch
ja,
mit
genau,
dabei.
Genau.
Ich bin die Aufpasserin.
So, ja, so habe ich mich gefühlt. Und da habe ich eben solche Leute gesehen, so ganz junge Menschen, die eben jetzt schon offensichtlich ein bisschen Probleme haben, aber noch nicht bewusst. Ja, also die verstehen das selber noch nicht.
Ja, komplett. Und leider ist es ja gesellschaftlich einfach so, dass die klassischen Volkskrankheiten und sicherlich wird es bald neue Volkskrankheiten geben über den digitalen Medien und Konsum an sich im Allgemeinen. Und
von
definitiv.
Der Psyche ganz zu schweigen.
Genau, Psyche, komplette Bandbreite, da kommt eine Welle auf uns auch zu, weshalb dieses Thema Nervensystemregulation des gesamten Organismus wichtiger denn je wird.
Sehr wertvoll, ja.
Und man präventiv eigentlich arbeiten muss, damit diese Lawine nicht irgendwann einen komplett...
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Leute, bitte macht's. Und zum Schluss dann, wir sind jetzt sowieso schon beim Thema, aber zum Schluss ganz kurz wirklich vielleicht 3 grobe Empfehlungen so für die Leute, die eben noch nicht angefangen haben, aber vielleicht wollen. Was würdest du sagen? Lifestyle-mäßiges, sportmäßiges, was auch immer.
Ja, genial. Ist ja direkt anknüpfend zu dem, wovon wir gerade gesprochen haben.
Ja.
Also das Wichtigste ist, finde das, was dir Spaß macht, was aber mit Bewegung und Sport zu tun hat. Das heißt, das einfach in sein Leben zu integrieren, sodass es irgendwann man nämlich nicht sich diese Frage stellt mit, muss ich das noch irgendwie machen, sondern es gehört einfach dazu.
Ja.
Es ist ein fixer Termin, der aber Spaß macht.
Ja.
Und dieses Spaß an Sport und Bewegung haben, hängt bei den meisten und deshalb auch die Empfehlung mit dem Umfeld zusammen. Das heißt, mach Dinge mit Gleichgesinnten. Finde vielleicht, wenn es noch nicht die Gleichgesinnten sind, aber du dich in diese Richtung entwickeln möchtest, dann geh in dieses Umfeld, wo es schon praktiziert wird. Also vorhin hatten wir im beruflichen Kontext davon gesprochen. Geh in ein funktionierendes System, in dem Fall auch. Geh in ein funktionierendes System, wo Bewegung und Sport schon gelebt wird, dann kannst du einfach mitschwimmen.
So. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Schreiben wir auf sofort,
Fantastisch, weil das ist, glaube ich, für Nachhaltigkeit, dann auch für den gesundheitlichen Aspekt das wohl Wichtigste, dass wir in der Gemeinschaft Bewegung und Sport praktizieren. Genau, das als Empfehlung. Ja, Empfehlung 2 würde ich eher das von dir direkt mit aufgreifen. Lieber früher als später. Es gibt die blöde Aussage oder die schöne Aussage, je nachdem, wie man sehen möchte. Am Ende zahlt jeder für seine Gesundheit. Die einen früher, die anderen später. Mal man selber aus eigener Tasche, mal die Krankenkasse.
Ja, genau.
aber am Ende wird wahrscheinlich jeder für seine Gesundheit zahlen. Und ich glaube, eine höhere Lebensqualität zu haben, weil man frühzeitig damit anfängt, und zahlen muss jetzt nicht immer im Kontext von, dass es richtig teuer ist, zu tun haben. Man muss nicht mit dem Personal Training in Anführungszeichen anfangen, sondern man kann auch einfach sagen, okay, mit welchen Freunden möchte man was machen oder welche Sportvereine, Sportangebote gibt es in der Nähe. Dass man da frühzeitig damit anfängt.
Am besten im Kinderalter.
Genau. Eigentlich von Geburt an vorleben, dass Bewegung Teil unserer Identität ist und uns ausmacht, weil ich erinnere nochmal dran zurück, warum haben wir ein Nervensystem? Ach ja, um uns zu bewegen. Also um das zu prägen.
So schließlich.
Ja, es klingt manchmal zu einfach. Ja, so, und ich glaube, wir haben heutzutage eher ein Umsetzungsproblem als ein Wissensproblem.
Das
wird sich vielleicht jetzt ändern mit den jüngeren Generationen, dass die sich vielleicht nicht mehr so viel Wissen aneignen. Ja. Aber mal gucken, wir lassen wir lassen das auf uns zukommen.
Das ist ein anderes Thema.
Genau, das wäre das nächste Fass. Nee, ich glaube, ich würde sogar eher bei denen stehen lassen und gerne dir die Möglichkeit geben. Kannst du das noch vervollständigen mit dem dritten oder sogar vierten?
Weißt du, ich habe das schon bei einem anderen Podcast gesagt, aber ich sage das nochmal. Wenn du das angefangen hast, aber es nicht geklappt hat, weil du nicht stark genug warst oder zu wenig motiviert warst, was auch immer, versuch es nochmal, nicht am Montag oder am Montag, ist egal, morgen, heute, jetzt, später, also versuch es so oft, wie es nötig ist und gebe nicht auf. Also mach einfach weiter.
Ja. Dieses in Anführungszeichen Fehler machen oder noch harscher formuliert, dieses Scheitern, it's part of life. Also ja, das gehört dazu.
Ja, genau.
Vor allem ist es
sei nicht zu streng zu dir selbst.
Genau. Sei nicht zu streng und es ist die größte Lernkurve sogar, die du haben kannst, wenn du Dinge nicht hinbekommst.
Ja, genau.
Weil da dein System dann erstmal checkt, irgendwie muss ich was anders machen, damit ich zum Erfolg komme oder zum Fortschritt komme.
Genau, wenn du dir vorgenommen hast, dreimal pro Woche zu trainieren und das nicht geklappt hat, dann versuch mal einmal pro Woche zu trainieren und schauen, ob das vielleicht klappt, weißt du? Ja. Also ich denke, das wäre meine Empfehlung, einfach immer wieder nochmal zu versuchen. Und alleine aus diesen Versuchungen wird mehr, als wenn du nichts gemacht hättest, weißt du?
Ja.
So denke ich. Das wäre meine Empfehlung.
Ja, sehr, sehr schön. Sehr passend.
Genau. Ja, wir sind für heute fertig. Ich danke dir für deine Zeit. Ich denke, ich habe keine Fragen mehr.
Alles geklärt. Erstmal. Sehr schön.
Erstmal. Genau. Ich danke dir und vielleicht bis zum nächsten Mal, oder?
Super gerne. Vielen Dank für die Einladung und vor allem noch so viel schöner, dass du den weiten Weg nach Hamburg auf dich genommen hast.
Leute, folgt uns auf Instagram, auf überall Podcast. Bitte Finger hoch, wenn es euch gefallen hat. Unterstützt uns. Alle Links zu deiner Seite, zu meiner Seite lasse ich in der Beschreibung. Also bitte einfach kurz in die Beschreibung reingucken und sie schlau machen. Wir wünschen euch Gesundheit, viel und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.